have a king. Funky donkey. Yeah.
Herzlich willkommen im Flow im Podcast, unsere Vision, deine Inspiration. Heute direkt aus der Küche, mit dem Küchenchef. Und jetzt auf Englisch, meine Stärke Executive Chief and Head of Gastronomy im OIM, Christoph Kregoucher. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Coach und Speaker. Und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir heute, Kregou?
Mir geht es heute sehr gut. Wir haben eine spannende Saison hinter uns mit ganz vielen neuen Sachen. Wir haben ein neues Gebäude eröffnen können, eine neue Produktionsküche und gerade vor 2,5 Wochen unser erstes öffentliches Restaurant. Das ist ein Meilenstein, sicher etwas Besonderes, wo wir jetzt gleich kochen für die Öffentlichkeit, wie wir auch für unsere Spitzensportler hier im OIM kochen können. Sicher etwas Cooles.
Da gehen wir sicher noch genauer drauf ein. Weil es eben das OIM, wir sind hier im OIM, auch das erklären wir noch. Zuerst frage ich aber immer, Christoph, ob du weißt, was die Vornamen bedeuten?
Weiß ich nicht. Da musst du mir helfen. Das ist eine gute Frage.
Also der Vorname Christoph bedeutet Christusträger in Anführungs- und Schlusszeichen. Es ist eine Kurzform von Christophorus. Ja. Den kennt man etwa. Ein Name aus mit griechischen Wurzeln und bezieht sich auf die Legende vom heiligen Christophorus, der in der christlichen Tradition als Märtyrer und Nothelfer verehrt wird. Mhm. Der Name bedeutet, dass jemand den Christus trägt oder Christus im Herzen trägt. Mhm. Gehst du irgendwie in Resonanz mit dem?
Ja, gerade wenn ich glaube, so höre, eben Leute helfen, Leute in der Not helfen und so, ob das täglich passiert, mag ich mal bezweifeln, aber ich tue sicher, bin sicher ein Mensch, der mein Umfeld probiert zu unterstützen, so gut wie es geht, aber auch mein Team natürlich. Mhm. Ich kann mich gut mit dem identifizieren, ja. Mhm. Wie du gesagt hast.
Schön, lassen wir so stehen. Mhm. Wie würden jetzt deine Leute, denen du hilfst und täglich um dich herum sind, deine Freunde, dich beschreiben, wenn es gut gesinnt sind, dir gegenüber, wenn es gerade gut läuft?
Also Menschen, die mich gut kennen, und das sind auch Leute, die ich natürlich mit mir zusammen arbeite, würde ich mich sicher als grosszügiger Mensch bezeichnen, freundlicher, liebevoller. Ich probiere, ich glaube, das Herz im rechten Fleck. Mhm. Und das ist auch etwas, was mir auch mein Umfeld immer so tut, sagen. Ich probiere eben zu meinem Umfeld zu schauen, so gut wie es auch geht. Natürlich kannst du nicht immer allen gerecht werden, Familie, Freunde und so weiter, oder eben auch, wenn du ein grosses Team hast. Aber ich bin überzeugt, dass wir Menschen eigentlich, glaube ich, auch so wahrnehmen, ja.
Genau. Und wenn du jetzt einmal auf den Fuss gestanden bist in der Küche?
Ja, das gibt es natürlich auch, gell, Küche, aber auch sonst im Privaten, oder? Ich kann gut reden. Ich hoffe, das kommt auch in diesem Podcast auch sagen. Das ist ein Mensch, der manchmal mit mir vielleicht eine Herausforderung hat, oder mit mir können wir reden. Ich probiere immer, die andere Seite aufzuzeigen und mit guten Argumenten zu kommen. Und das ist manchmal für jemanden, der vielleicht auch nicht so sprachgewandt ist, eine Herausforderung. Man möchte mir gerne etwas sagen und kommt dann sehr schnell vielleicht ein Anschlag, wo ich mit dem Gegenargument komme, was vielleicht gar nicht immer bräuchte. Probiere aber dort immer auch, die andere Seite mit ins Spiel zu bringen. Oder wenn jemand zu mir ins Büro kommt und regt sich vielleicht über einen anderen Mitarbeiter auf oder über mich oder was auch immer, dann probiere ich immer, vielleicht den Spiegel aufzuheben, zu sagen, wie er wirkt, wie er ist oder was der andere vielleicht dafür gut macht und so weiter. Und das kann manchmal mühsam sein mit mir, weil es vielleicht gar nicht um das geht, sondern vielleicht einen eigenen Frust mir eigentlich wollen zu sagen und etwas abzuladen. Und das ist sicher eine Herausforderung für Menschen, die ich vielleicht zu verstören, für Fuss treten ist vielleicht ein grosses oder ein falsches Wort, aber ja, eine Herausforderung haben mit mir.
Also probierst Perspektiven einzunehmen. Mhm. Im Coaching-Bereich redet man auch so ein bisschen von Schattenarbeit, Schattentechnik. Mhm. Also man kann sich ja zuerst auf seine Perspektiven einnehmen, man kann sich dann mal das Gegenüber versetzen, dann kann man mal die Vogelperspektive gehen, wo man als neutrale beide Seiten anschaut. Und dann verliert das immer schon an Kraft. Oder sieht man, okay, der andere Ich sehe es so, ja, jetzt verstehe ich es auch, wenn ich mich in ihn versetze oder sie hinein und so weiter. Finde ich eine schöne Eigenschaft.
Ich glaube es auch. Meine Mutter hat das auch schon vor einigen Jahren immer zu mir gesagt. Ich sehe noch ihre Mucke etwas Positives. Wo sie mir das gesagt hat, habe ich mich eingesetzt für die Mucke und eigentlich wieder aufzeigen, was eigentlich gut ist an der. Und das haben wir irgendwie beibehalten. Und ich probiere auch immer, gerade Leute, die vielleicht nicht im Raum sind oder nicht rum sind, ihre Sicht auch dem Gegenüber eben auch mitzuteilen. Oder so, wie ich es zumindest sehe.
Ja. Was hast denn du das Gefühl, wer bist du und warum bist du da?
Ich glaube, also ich bin einfach mal sehr, sehr glücklich und glaube auch gefestigt in meinem Leben. Ich habe ein sehr gutes Umfeld, Freunde, wie aber auch vor allem auch arbeiten. Ich bin da, um das Leben glücklich auch zu genießen. Du kennst mich auch sonst auch, oder? Zum Ende genießen ist eben nicht nur in der Freizeit, sondern eben beim Arbeiten. Das, was man macht, gerne machen. Ich bin, glaube die letzten, ich arbeite jetzt seit 5 Jahren da, aber ich habe vorher 10 Jahre an einem anderen Ort geschafft. Bis vor 3 Jahren bin ich gerne arbeiten. Es hat so einen Moment gegeben, morgen, wo ich mir dachte, hey, Krigo, du gehst gerne arbeiten. Und seit 3 Jahren habe ich den Gedanken nicht mehr, dass ich gerne arbeite. Und zwar nicht, weil ich nicht mehr gerne arbeite, sondern das ist ein Teil von mir geworden hier. Es ist irgendwie, ich bin ja in einem Restaurant aufgewachsen, im Emmental. Und für mich hat so die Trennung zwischen Privat und Geschäft hat's bei mir als Kind schon nicht gegeben. Ich habe am Küchentisch von der Vater müssen Service-Schick, kann jetzt Mittagessen mit ihm zwischen in der Schulzeit oder während der Schule. Und das haben wir irgendwie beibehalten. Für mich gibt's so die Trennung zwischen Schaff und Freizeit, ist so ein bisschen fließend. Und mir ist wichtig, dass das, was ich im Leben mache, gerne mache. Und das ist halt zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass du am Schluss auch Erfolg hast, irgendwo durch, dass dein Umfeld Freude hat an dir, im Privaten wie auch beim Arbeiten, wenn du das eben vielleicht gar nicht das Arbeiten mit negativ behaftet bist, sondern wie das eine Aufgabe ist, die du eben grundsätzlich gerne machst.
Ich rede gerne von der Berufung. Es ist nicht mehr der Beruf, sondern es ist echt die Berufung. Da möchte ich gerade einhaken. Vom Elternhaus inspiriert worden zu deiner Berufung?
Aber ja, meine Eltern sind ein Wirtepaar. Im Emmental ein Restaurant gehabt, da haben sie immer noch, jetzt verpachtet. Und ich bin dort schon mit 6, 7 Jahren schon dürfen mithelfen kochen oder abwaschen und so weiter. Und für mich war eigentlich immer das Ziel, in die Gastronomie zu gehen. Ich habe auch andere Berufe angeschaut, aber mich hat das eigentlich immer sehr fasziniert. Kundenkontakt, Kochen. Ich bin dann ins Berner Oberland dürfen, auf Schönried, ins 5-Sterne-Hotel die Lehre machen. Schon mit 16 auch da eine sehr coole Erfahrung. So früh weg, wenn ich heute so ein bisschen höre, ist das eher atypisch. Oder viele bleiben daheim, 20, 25 oder sogar noch älter. Mhm. Und mir hat das sehr gut da mit 16 wirklich von daheim weg. Und dann wirklich so weit weg, dass du halt nicht kurz zu den Eltern kannst, wenn immer ein Problem ist. Und ja, habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, so, ist 5 Sterne meine Welt. Nicht einmal wegen dem Kochen. Das Kochen hat mir sehr gefallen. Mehr wegen den Leuten, oder? Sehr wohlhabende Leute natürlich. Und ich habe dann für mich entschieden oder gemerkt, dass es besser ist, wenn ich, sage mal, für Leute koche, was vielleicht nicht so gut geht. Ich habe dann auch mit 19 die Eco-Lehre gemacht. Mhm. Im Spital, zu Baden, da hatte ich so ein prägendes Erlebnis gehabt. Ich habe dann mit 19 gestartet in der Eco-Küche. Ich hatte nicht so einen guten Lehrmeister gehabt, der hat nicht gut zu mir geschaut. Das hat mich dann auch dazu bewogen, selber einen guten Lehrmeister zu werden, selber zu unterrichten und Kurs zu geben. Und dann ist das so ein prägendes Erlebnis, wo mir dann zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mit 19 war es, uns haben immer den Ernährungsberater können, speziell im Menü bestellen, wenn irgendwie ein Patient etwas braucht. Und dann ist sie eines Tages gekommen, aber zu spät. Eigentlich hat sie nicht mehr bestellen, wir waren schon am Service dran gewesen, und dann hat sie bei mir Fischstäbchen, Rahmspinat und Salzertöpfchen bestellt für einen Patienten. Und dann bin ich im Seich. Ich war sonst am Seich, weil ich halt wenig Unterstützung hatte, sonst dort. Und dann dachte ich, komm, jetzt kommst du doch aus dem Hotel raus und à la carte Service, das solltest du doch jetzt einfach noch nebenbei machen. Und dann hat er gesagt, also ich mache es. Und ich weiss den Tauer heute noch, wie ich ihn angerichtet habe. Die Fischstäbchen schön, wie ich sie aufeinandergepickt habe, die Herdöpfel schön turniert. Und irgendjemand, vielleicht jemand, der uns ein bisschen zuschaut von ganz oben, hat wollen, dass ich am Nachmittag durch die Küche wieder gelaufen bin, Abbas Küche. Und dann habe ich den Tauer gesehen. Und der Tauer war unantastet. Weil es war der einzige Patient, der die Fischstäbe bekommen hat. Und dann dachte ich, hey, ganz dumm, jetzt machst du extra noch etwas und ich komme es noch bestellen. Und dann gibst du dir noch Mühe als Junge Koch und machst dir etwas. Und am Schluss isst der Patient nicht mal. Und dann ist die Ernährungsberaterin später in die Küche gelaufen, dann bin ich zu ihr auch ein bisschen nicht verrückt, aber ich habe gesagt, jetzt habe ich doch extra etwas gemacht und am Schluss ist der Patient das nicht einmal. Dann hat sie mir gesagt, du, das war ein junger Bub, der hat sich das noch gewünscht, das letzte Essen, und er ist vorher gestorben. Und dann habe ich das für mich so gewusst, hey, jetzt bist du auf dem richtigen Ort. Das ist genau für so Leute, möchte ich ja eigentlich auch kochen, was halt vielleicht eben nicht mehr gut geht. Aber es jetzt natürlich in diesem tragischen Fall halt vielleicht zu spät ist gewesen, aber es hat mir dort gezeigt und es hat mir viel geholfen in den weiteren Betrieben, wo ich war. Es sind immer Schicksal dahinter. Es ist nicht in den Spitälern, es ist da so die Patientenkarte. Da siehst du einen Namen und ein Essen. Und manchmal verliert man ein bisschen Distanz zu diesen Karten und hat einfach das Gefühl, das ist irgendjemand. Und ich bin dann auch probiert, immer zu diesen Patienten zu gehen oder ins Pflegeheim zu gehen und zu schauen, was ist für ein Schicksal dahinter. Ich habe ja meine Lehrlinge immer mitgenommen. Wir sind zusammen eingegeben, zum Beispiel bei Leuten, die mich inspiriert haben. Das ist etwas, was mir bis heute geblieben ist, dass ich möchte meinen Kunden sehen und wissen, was kann ich dem Kunden mit meinem Arbeiten tun, dass es ihm am Schluss so besser geht. Oder jetzt hier im Spitzensportzentrum, dass er am Schluss leistungsfähiger ist.
Diätkoche hast du ja angesprochen, da bist du ja auch nicht einfach drauf gekommen. Oder wie ist das gegangen, der Weg? Wir steigen dann an, wir gehen sicher noch mehr auf das ein, was es ist, Diätkoche.
Das ist so, ich habe eine ältere Schwester, die ist 4 Jahre älter als ich. Das war natürlich auch immer ein Vorbild von mir. Jetzt natürlich im jungen Alter, wie man das so hat, man hat ein Krach gehabt, aber eigentlich sehr selten. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis miteinander. Sie ist dann die Lehre gemacht in Grindelwald als Köchin und dann geht anschliessend ins Unispital auf Zürich Diätkoch. Und das ist genau dann, wo ich in der Kochlehre gekommen bin, also die 4 Jahre. Ja. Und dann hat sie mir natürlich auch immer schon erzählt und sie ist dort eigentlich maßgeblich die Schuld daran, dass ich dann eigentlich die Diätkochwelt, die hat das natürlich als junger Koch noch nicht so kennt gehabt, dass ich die kennengelernt habe. Und so bin ich eigentlich ein bisschen da reingerutscht. Und ich habe dann erst sehr schnell gemerkt, dass Diätkoch, aber man hat manchmal ein falsches Bild von dem Diät, man hat immer jeden, da muss man abnehmen. Dabei ist das ein es gibt x verschiedene Diäten, bei den wenigsten muss man abnehmen. Ich sage immer, im Spital hast du eigentlich die größere Herausforderung für Leute, die zunehmen müssen, Mangelernährung und so weiter. Und mich hat das immer sehr fasziniert, was kannst du eigentlich tun mit dem Essen, mit dem richtigen Essen, zur richtigen Zeit bewirken, auch im Körper. Und da habe ich, glaube ich, mittlerweile auch viele Erfahrungen gesammelt und ein Wissen, das ich auch meinen Köchen weitergeben kann. Ja, das fasziniert mich, also wirklich die Ernährung, was das eigentlich bedeutet. Ja.
Ich tue die Reihenfolge gerade mal ändern, das weiss zwar niemand, aber ich erzähle es gleich. Wir bleiben gerade bei dieser Diätküche. Also du hast dann auch ein Buch gemacht, als Buch unter anderem mitgeschrieben, Make Food Soft, Koch- und Fachbuch für Schluckstörung Dysphagie. Willst du uns dort kurz mitnehmen? In das Thema Diätküche und gerade in diesem Punkt haben wir schon gehört, um was es dort auch geht oder kann gehen.
Ich habe 2010 in Sursee gestartet, im Spital. Und dort hier hast du nicht nur ein Spital, das du für pflegen musst, sondern du hast ein Pflegeheim nebendran. Und wir haben am Anfang noch inspirierter gemacht, wie man das so kennt, 3 Flatschen auf dem Tellerböll gesagt. Das war dann auch eine erste Köchin, die sich dort ein bisschen drum da hat, die einfach mal so ein bisschen mit böse gesagt, so ein mit Förmchen geschafft, ja. So fast Sandkastenform und so. Und habe das probiert, ansprechend anzurichten. Und wir haben das dann immer weiter gezogen. Ich bin dann so ein prägendes Erlebnis, das ich dort hatte, ist, wir haben dann irgendwann angefangen, eine Bratwurst, die püriert ist, nicht mehr einfach als braune Flatsch auf dem Teller zu haben, sondern die wieder in die Ursprungsform zurückzutun. Und da haben wir einen Bauer gehabt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, im Pflegeheim, und der hat einen schweren Unfall gehabt auf dem Bauernhof, ist angefahren worden. Und hat ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt, hat nicht mehr können reden, hat auch sonst eigentlich nicht mehr können gestikulieren und hat auch nicht gelacht. Und dem ich bin auch mit meinen Lehrlingen der eingegeben und er hat zwar gegessen, aber er hat keine Regung oder so gezeigt. Gewisse Sachen hat er noch selber gegessen. Und auch wenn man ihm hat gesagt, schau, jetzt gibt es eine feine Bratwurst, hat er nicht reagiert. Und ab dem Moment, wo wir eben die Bratwurst das erste Mal haben, die Form wieder gegeben, sind wir zu ihm gegangen, haben wir ihm das gezeigt, wo er hat sehr gerne Bratwurst gehabt. Und habe ihm wieder erklärt, jetzt gibt es eine feine Bratwurst, er hat noch nicht gesehen gehabt, und auch wenn ich den Deckel gelüftet habe, hat er gelacht. Und das ist auch, hat er Freude gehabt und hat die Bratwurst eigentlich wieder erkannt und wusste, jetzt komme ich Bratwurst rüber. Und das ist für mich so inspirierend gewesen, dass wir gesagt haben, das müssen wir doch einfach weitertreiben. Und wir haben aus dem heraus für verschiedene Firmen aus dem Health-Bereich, Nestle Fresenius, haben wir Bücher geschrieben oder Rezeptbücher geschrieben, wo wir das haben probiert weiterzutreiben. Und mit dem, am Schluss, so mit der Zusammenarbeit mit dem Epilepsiezentrum Zürich, haben wir dann auch ein grosses Buch. Wir haben dann gesagt, ja, wir wollen nicht nur einzelne Komponenten pürieren und wieder in die Form geben, sondern ganze Gerichte. Also ein Flammkuchen, Sushi, was auch immer, Bratwürste. Also eigentlich haben wir gesagt, look, es muss doch möglich sein, jedes Gericht in einer pürierten Form herzustellen. Ich habe meinen Diäten immer gesagt, look, ihr habt als Ziel, wenn ihr für einen Patienten ein Diätmenü zubereiten, dann muss das so gut sein und so fein sein, wenn zwei Patienten im Zimmer sind und der eine hat ein Diätmenü und der andere hat das normale Menü, dann sollte ich dann mit dem normalen Menü rüber schauen und sagen, hey, das sieht ja besser aus als mein, ich will ab morgen auch ein Diätmenü haben. Und dann haben wir gewonnen. Oder einfach mit einer Herausforderung, weil sie Lebensmittel nicht zu brauchen oder halt anders einsetzen müssen, dass man am Schluss ein Gericht rausbekommt, das optisch schön aussieht. Und wenn du das sogar im Pürierten herbekommst, dann hast du es geschafft. Oder eines meiner Lieblingsrezepte, das hat meine damalige Stefo gemacht, ist Linsertorte. Pürierte Linsertorte, die optisch wieder aussieht wie eine normale Linsertorte. Und wenn du die isst, ich schwärme heute noch von der, du isst keine normale Linsertorte mehr, du hast mehr Freude an dieser Pürierten. Oder? Und das ist für mich etwas, das soll doch der Anspruch sein. Auch. Vielleicht auch noch, wenn so ein Nebeneffekt, also nebst dem, dass du mit dem Püriert etwas Gutes machst für einen Patienten oder für einen Bewohner, das ist ja glaub klar, er hat Freude, ist es auch für Köche. Am Anfang ist, ich habe ein Jahr in einem Spital gearbeitet, das Fleisch pürieren, das ist für einen Koch etwas Negatives, das findest du grausig. Und warum muss jetzt das schöne Fleisch pürieren? Das schmeckt doch nicht mehr gut. Dementsprechend hat es der Koch auch nicht probiert, er hat sich keine Mühe gegeben dabei, es ist einfach ein bisschen nebenbei gemacht worden. Es sind dann alle drei gleiche Farben auf dem Teller gesehen, keine Wertschätzung auch dem Lebensmittel entgegengebracht. Und seit mir einfach die Sachen halt wieder in die Form gegeben, jetzt mittlerweile ist das pürierte Essen fast das Coolste aus einer Diätküche, die man machen kann, oder? Es freut sich jeder, es kommt jeder wieder mit Ideen und da gibt es ja in der ganzen Schweiz mittlerweile viel, die das gut machen, wo da, wenn ich da auf meinem LinkedIn und Insta schaue, ist ja fast ein kleiner Hype geworden, eigentlich ein Lebensmittel zu pürieren und wieder drin zu tun. Und das ist sicher faszinierend, weil am Schluss sind es die Bewohner in diesen verschiedenen Altersheimen, die jetzt auf einmal wieder Erdbeertörtchen essen können, weil es optisch aussieht wie ein Erdbeertörtchen, aber eigentlich sind es keine ganzen Erdbeere, aber es schmeckt genau wie ein Erdbeertörtchen. Und das freut mich, wenn ich das einmal so sehe. Ja.
Also, wenn ich dich kennenlernen über eine gute Freundin von uns, Patricia, habe ich mir das nicht vorstellen, dachte ich, ja, okay, und dann hätten wir mal so etwas mit. Also, ich glaube, es war sogar eine Linsentorte, jetzt haben wir das mal mitgebracht, wenn wir es drauf haben. Und dann hast du das Gefühl, es ist Linsentorte, und dann ist es aber wie nur, eben, es ist püriert, es ist wie soll ich sagen, Mousse oder so.
Homogen, genau.
Und dann nimmt man es Mund und schmeckt nach Linsentorte, also es ist verrückt. Ich dachte, ich kann auch kein bisschen lachen. Ja. Ich dachte, ja, also das ist schon, eben, auch dann wird es dann auch sehr kreativ, oder? Der Beruf nehme ich, also sonst in der Küche natürlich schon auch. Ja. Aber dann muss man noch mal ein bisschen erfinderischer sein und das ist sehr spannend.
Ja, das ist auch etwas, was ich probiere, immer ein bisschen weiterzugeben. Ist eigentlich, wenn dir etwas passiert im Leben, etwas vielleicht sogar auch Schlechtes oder du selber einen Fehler machst, Fehler dürfen passieren, aber dann probier das Beste daraus rauszuholen. Oder wenn du halt eine Herausforderung hast, probier die nicht als Problem anzuschauen, sondern als Chance gerade, und etwas Positives daraus zu machen. Und das ist berührt ein Beispiel, da gäbe es noch viele andere. Aber,
Also hast du jetzt gerade erzählt von deiner Zeit von der Diätküche im Luzerner Kantonsspital in Sursee, wo du dort der Leiter gewesen bist. Was hast du dort noch für Erfahrungen mitgenommen, jetzt hier ins OIM, wo wir noch in die Tiefe eintauchen oder geholfen haben?
Ja, natürlich ganz viel, aber zum einen auch viel unterrichtet. Ich war ja dann auch Berufsschullehrer gewesen, nebenbei noch zu Bern. Ein Instruktor auch noch, eigentlich viele
Leute kann es geben. Chefinstruktor.
Genau, ja. Und eigentlich so die Erfahrung, die ich aus dieser Zeit, das ist 10 Jahre, das ist eine lange Zeit, eigentlich mitgenommen habe, ich sage es immer ein bisschen provokativ, so ein bisschen ein altes Grossi und ein Spitzensportler, die haben so ein bisschen, die haben Gemeinsamkeit. Auch wenn man vielleicht denkt, ja nein, die Ernährung ist doch komplett unterschiedlich von einer Person im Altersheim und von einem Spitzensportler. Und ich kann jetzt bin ich seit 5 Jahren für Spitzensportler und Koch, ich kann dir sagen, ein Grossteil ist gleich. Man muss für beide gesund kochen, man muss für beide gut kochen. Und die Herausforderungen sind auch ähnlich. Oder ein Grossi muss manchmal auch mehr essen, als es eigentlich macht. Hat vielleicht nicht mehr so Appetit, vielleicht kann es nicht mehr gut schlucken, hat mit den Zähnen Probleme und müsste eigentlich einen normalen Teller essen, mal vielleicht nur eine halbe oder vierte Portion. Und beim Spitzensportler ist das genau gleich. Der muss je nach Belastung oder nach Sportart sehr viel essen. Manchmal noch nach einem Match am Abend, 10, 11. Und wenn die aber eigentlich schlafen, ist müde und hat vielleicht gar keinen Appetit, je nach Resultat, das er noch gerade hatte. Und muss aber natürlich nicht gleich seine Kohlenhydrate und Proteine zu sich nehmen. Und dort sind wir dann als Köche oder eben die Ecke gefragt, ja, wie bringen wir das her? Wie bringen wir es her, dass unser Kunde, ob grosse oder Spitzensportler, schlussendlich zu seinem Essen, zu seinen Nährstoffen kommt, Mikro- und Makronährstoff. Und das ist sicher zum einen ist eben das Fachwissen von uns, die Ecke, die uns dort unterstützt. Und das andere, was mir dort immer wieder zu gut kommt, ist halt eben mit den Athleten reden. Das ist etwas, wo mein Team mittlerweile auch so lebt. Also meine Köche, die gehen mit ins Stadion, die sind vor Ort und wir haben das Vertrauen von den Athleten, dass wenn eben irgendeiner nicht alles noch essen, dass wir probieren Lösungen zu suchen für ihn, oder damit am Schluss gleich er seine Kohlenhydrate und Proteine bekommt. Und das ist sicher etwas, was ich so mitgenommen habe vom Spital, eben der Kontakt ins Altersheim, in die Akutgeriatrie und so weiter, wo ich jetzt hier auch brauche oder wo mir auch hilft jeden Tag.
Creating the perfect version of athletes ist der grosse Spruch, wenn man auf die Webseite geht vom OIM. Mhm. Die perfekte athletische Entwicklung ist für die Leistungsmaximierung der SpitzensportlerInnen essentiell. Die Vision von OIM in KAM ist es, SpitzensportlerInnen unter idealen Trainings-, Präventions-, Rehabilitations- und Ernährungsbedingungen die individuell maximale Performance-Steigerung zu ermöglichen. Auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und interdisziplinären Forschungserkenntnissen basierend. Das ist so ein bisschen der Begriff, was OIM umschreibt hier im KAM, eben das Leistungszentrum On Your Marks.
On Your Marks, ja.
Genau. Wo du jetzt Küchenchef bist, wenn wir eingängig gehört haben, wie ist es denn zu dem, doch irgendwo, obwohl du erklärst, es ist eigentlich gar nicht viel anders und gleich ist es ein rechter Wechsel, im Aussen zumindest, von der Diätküche im Spital dann in so ein Leistungszentrum. Wie ist es dazu gekommen?
Also dazu gekommen, auch da, also es hat so ein bisschen zwei Punkte, aber sicher der, der am Schluss dazu geführt hat, ich hatte eigentlich nur eine Möglichkeit gehabt, im Luzerner Kantonsspital ist mir eine sehr gute Position auch angeboten worden. Und ich kann es heute noch nicht ganz genau sagen, aber ich habe dann in diesem Prozess irgendwann gespürt, das ist falsch. Wenn du den Wechsel jetzt machst auf Luzern, das ist irgendetwas nicht gut. Ich dann nicht mehr schlafen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Eine innere Stimme in mir hat wie rausgeschrauben und gesagt, mach das nicht, du machst einen Fehler. Ich bin dann zu meinem damaligen Chef gegangen und ihm das gesagt und hat gesagt, du musst auf das hören. Wenn du irgendwie spürst, es ist nicht gut, dann mach es nicht. Und dann bin ich auch gegangen mit der Person, die mir die Stelle eigentlich ermöglicht hat, hat natürlich nicht Freude gehabt. Ich verstehe das auch, weil der hat sich sehr eingesetzt für mich. Und bin dann zurück auf das Source Spital, habe ich die Möglichkeit in Luzern abgesagt. Und eine Woche später, das ist wirklich faszinierend, bin ich im Band gestanden und habe, glaube ich, das erste Mal, es ist mir gut gegangen, wieder schlafen können, gemerkt, dass ich die richtige Entscheidung hatte, die Stelle nicht anzunehmen. Dann bin ich im Büro drinnen gesehen, dann habe ich das erste Mal so den Gedanken gehabt, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, vielleicht hättest du die Stelle so annehmen. Und eine halbe Stunde später läutet das Telefon und er war jemand am Telefon gesehen vom Ops von Hause. Und sie hat die Person nicht kennt bis dahin. Und dass ich nicht auf Luzern gehe, haben vier Personen gewusst, also nicht viel. Und dann hat die Person gesagt, ich habe gehört, du gehst nicht auf Luzern. Ich kenne jemanden, der baut ein Sportzentrum und du wärst die ideale Person dahin. Und ich habe damals das Projekt auch natürlich noch nicht kennt und nicht genau gewusst, was das ist. Und habe dann gesagt, ja, das klingt gut, ich wäre bereit, oder soll ich mal Kontakt anzugeben. Und schlussendlich hat mir der HP Strebel von seinem Schiff angerufen und hat gesagt, er will mich unbedingt kennenlernen. Wie das passiert ist, ich habe einen sehr guten Kollegen von mir, der im Ops von Hause Chirurg ist. Und auch dort, du kannst dir vorstellen, so Chirurgen, 36-Stunden-Schichten, nie richtig essen, nie zu sich schauen. Ja, ist ja eigentlich verrückt, dass die müssen leisten, oder? Da können sich manche Spitzensportler gerade noch Scheiben abschneiden, oder? Haben wir gesehen, dass er nicht der Ärmste ist, oder auch wir alle natürlich. Und für ihn habe ich auch mal gekocht in meiner Freizeit und mal geschaut, dass er ein bisschen zum Essen kommt und auch, dass er ein bisschen zu Energie kommt. Und er hat im Ops immer so geschwärmt von mir. Und schlussendlich hat im Ops eben eine Person gehabt, die verwandt ist mit dem Personal Assistant vom HP. Und so ist das ein bisschen unter Umwegen eigentlich passiert, dass man da auf mich gekommen ist. Nebst dem, dass er sonst schon von mir gehört hat, noch auf einen anderen Weg. Genau. Und ein bisschen mehr im Fachlichen hat er schon mal von mir gehört.
Was ist der Reiz, am Uim hier zu kochen?
Der grösste Reiz von mir sind verschiedene Sachen. Das eine ist die Wertschätzung, die wir hier als Köche bekommen. Eben, ich war vorher 15, 16 Jahre lang im Gesundheitswesen und diverse Spitäler. Und eben, du hast vorhin gehört, einer meiner besten Kollegen ist Chirurg, darum darf ich das auch nicht sagen. Für viele Ärzte, nicht für alle, aber für viele Ärzte ist das Essen nicht die erste Wahl, wenn es um Medikamente oder um einen Heilungsprozess geht, sondern eventuell muss ich mit Medikamenten arbeiten oder als Chirurg, ich muss etwas wegschneiden, aber dass eigentlich die Ernährung ein wichtiger Teil wäre in der Regeneration, in der Heilung, ist nicht überall gleich gross geschrieben, sagen Sie so. Da können die Küchen sehr oft nichts dafür, die würden natürlich sehr gerne vielleicht auch in Anführungszeichen Bio-Lebensmittel einkaufen, wie wir das hier im dürfen. Und viele Spitäler machen so gut, gerade die Luzerner Kantonsspital, Hirsland und so weiter, die machen einen Riesenjob natürlich. Und dennoch ist es hier von Anfang an jetzt geheißen, hey, im OIM, wissenschaftlich basiert, wir haben diverse Wissenschaften von der ETH, hat es von Anfang an geheißen, hey, die Ernährung ist eine von vier Kernkompetenzen. Und hier hat man von Anfang an gesagt, hey, wenn du erfolgreich sein im Spitzensport, wenn es halt am Ende des Tages um 10.000 Sekunden geht, dann gehört die Ernährung dazu. Und die Wertschätzung zu bekommen als Koch, mit frischen Lebensmitteln kochen, mit Bioprodukten kochen und auch wissen, hey, wir sind eine von diesen vier Kernkompetenzen, nicht einfach ein Supportprozess und der Athlet muss einfach gegessen haben. Das ist sicher etwas sehr Faszinierendes hier, oder? Und das zieht sich bis heute durch. Wir bekommen eine riesen Wertschätzung über Inhouse von den Mitarbeitern, von der Geschäftsleitung, dass wir auch weiterhin dürfen alles Bio kochen. Aber auch von den Athleten, die natürlich das sehr schätzen, die sagen, hey, ich merke, dass mir geht's wirklich besser, wenn ich hier esse. Ich habe viele Athleten, die ins Ausland gehen und halt vielleicht vor Ort nicht so gut können essen und nicht alles bekommen. Eine Skifahrerin hat mir gesagt, wenn ich im Ausland bin, dann esse ich manchmal vier Tage nur Zwieback und die kommt dann, sobald sie gelandet ist, schreit sie mir an und sagt, du Christoph, kann ich zu euch essen, ich vermisse euer Essen. Und das ist eine riesen Wertschätzung, die wir da bekommen. Ich bin überzeugt, das können andere auch. Es liegt jetzt nicht primär daran, dass wir jetzt so mega cool und super Köche sind, sondern weil wir schon, sind wir natürlich, aber weil wir natürlich auch die Wertschätzung bekommen, mit so Produkt zu kochen. Oder? Und das ist sicher einer der grössten Punkte, der mich auch heute noch sehr positiv stimmt. Ja.
Finde ich sehr schön, ich spüre es auch. Da kommt sofort eine Energie daher. Und darum ist es dann eben auch irgendwann eine Berufung.
Genau.
Was sind deine Aufgaben hier?
Ja, wir haben mittlerweile drei Standorte, wo wir Essen herliefern. Wir haben zum einen hier das OIM, das ist das Spitzensportzentrum, wo wir ein Restaurant haben, wo die Athleten Frühstück und Abend haben, wo ich ein Team habe von aktuell zwei Köchen, die da kochen, wo ich dazu schaue. Wir haben sehr viele Events hier, wir haben Konzerte, die bei uns stattfinden, wir haben viele Camps bei uns. Die tue ich auch Hilfe organisieren, schaue auch zu denen, sei es zu den Konzerten oder Camps. Im Sommer haben wir die schwedische Fußball-Damen-Nationalmannschaft, die zu uns kommt während vier Wochen, wo jetzt schon die Vorbereitung, was die Ernährung anbelangt, über mich läuft. Also die haben sehr klare Vorstellungen, wenn sie essen was sie essen. Das ist sicher etwas, das ich koordiniere. Dann habe ich einen zweiten Standort, der geführt wird von meinen Produktionsleitern und der Stefo, Jonas und Evelyn, die dort sehr gut dazu schauen. Aber gleich probiere ich viel davor auch zu ihnen zu schauen. Die können das fachtechnisch alleine sehr gut. Meine Aufgabe ist dort immer auch ein bisschen zu koordinieren, absprechen und so weiter. Plus eben zu dem Restaurant, der dort ist. Probiere ich auch zu unterstützen, dass das gut kommt und dass auch die Leute verstehen, ja, warum gibt es jetzt bei uns vielleicht keine Cremeschnitten? Warum gibt es bei uns nicht frittiert, keine Bonfrit? Die Leute schätzen das, wenn sie es wissen und verstehen irgendwann auch die Ernährung bei uns, aber man muss es erklären. Das zieht sich auch bei unseren Sportnahrungsprodukten um. Ich habe ja da auf dem Tisch etwas mitgenommen zum Probieren. Man muss es immer ein bisschen erklären. Normalerweise, wenn man etwas erklären muss, ist es meistens nicht gut. Aber ich bin halt schon, eben, auch als ich Lehrer war, habe das Gefühl, es hat nicht nur mit Erklären zu tun, sondern auch ein Wissen weitergeben. Ja, warum schmeckt jetzt das Getränk salzig? Und wann sollte ich das trinken? Ich merke immer wieder viel, gerade in der Ernährung gibt es halt auch viele Mythen und man wird bombardiert mit Informationen auf Social Media. Und darum ist es manchmal auch gut, dass ein bisschen wieder auf Basic zurückgehen, einfach mal gesund kochen, so wie, ich sage immer so, wie Grossmutter eigentlich früher gekocht hat. Wir kochen eigentlich nicht anders. Wir haben praktisch keine Convenience-Produkte, das hat meine Grossmutter auch nicht gehabt. Wir probieren mit frischen Lebensmitteln zu kochen, Bioprodukte. Genau. Und dann der dritte Standort ist noch, ist das Stadion. Das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen umbenannt worden. Es ist ja, heisst jetzt neu Oim Hall. Also ist eigentlich der Standort, den wir seit 4 Jahren beliefern mit Essen. Das ist, wenn die Mannschaften Heimspiel haben, dann liefern wir dort hierfür noch Sachen. Liefern. Und das ist auch alles unter mir. Wird aber natürlich mit meinem Team zusammen. Und dort ist dann vor allem eben der Kontakt zu den Athleten, zum Staff, zu den Trainern, wo wir dort schauen, ja, wie können wir unser Essen gegebenenfalls optimieren oder anpassen, um die Athleten zu unterstützen. Oder hier gibt es natürlich sehr viel individuell. Es ist kein Athlet gleich, wie auch kein Mensch natürlich gleich ist, auch in der Ernährung. Ja.
Aber man hört zu, das sind insgesamt viele Mitarbeiter, die du unter dir hast, mit dir sind.
Wir sind 8 Köche, also mit mir zusammen, obwohl ich bin nicht im Kochen da, das ist lachen meine Köche aber. Ich bin wirklich im organisatorischen Bereich, Entwicklung und so weiter. Es sind eigentlich 7 Köche, die da am Arbeiten sind in der Produktion, an 2 Standorten. Wir haben mittlerweile an 260 Tage im Jahr mehr oder weniger offen. Also wir haben viel am Wochenende, Samstag, Sonntag, je nach Match. Dann habe ich insgesamt mit Aushilfe um die 20 Personen Service, Abwäsche, Reinigung, die eigentlich unter mir ist, mit den Stundenlöhnern, die bei Events vor allem eingesetzt werden.
Was hast du für ein Geheimrezept, wie du deine Mitarbeiter, ich nenne es jetzt ja für zum Schlusszeichen, führst? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist so mein Stil und der hat mich bis jetzt immer gestärkt? Oder das Team vor allem?
Ich glaube, das, was mir wichtig ist, ich habe ja vorher 10 Jahre in Zürich gearbeitet und ich habe praktisch keinen Wechsel in meinem Team. Wenn mal jemand ist pensioniert worden oder schwanger worden ist, dann hat es die Wechsel gegeben. Sonst sind wir eigentlich auch zu Hause schon immer das gleiche Team gewesen. Hier im OIM habe ich es jetzt 5 Jahre lang geschafft, dass wir das gleiche Team geblieben sind. Jetzt, dieses Jahr, hat es einen Wechsel gegeben. Da gibt es diverse Wechsel, aber ich glaube, das ist manchmal schon gut. Ich glaube, der Grund ist, also nebst dem, hier im OIM kannst du immer noch sagen, ja, es ist ja eine unglaublich tolle Arbeitsort. Und das ist es auch. Aber was mir immer wichtig ist, gesehen an meinen Mitarbeitern am ersten Tag, es war ja ein ganz neues Team gewesen. Wir sind da zusammengewürfelt worden. Also ich habe die Leute natürlich alle aussuchen. Ein paar sind Lehrlinge von mir, ein paar sind bei mir in die Schule. Aber ich habe auf Anfang an gesagt, hey, wir sind eine Familie, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Es darf mal Krach geben, aber ich will, dass wir zueinander schauen, dass wir auch in der Freizeit etwas zusammen machen. Wir gehen jetzt nächsten Freitag die ganzen Köche plus ein paar vom Service auf den Glaubenberg. Am Freitagabend gehen dort essen, gehen dort übernachten. Also wir gehen zwischendurch zusammen Merit auf Luzern. Wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern wir sind Freunde geworden. Wir haben Vertrauen zueinander. Wir tun auch vielleicht manchmal schon Sachen sagen, die man als Chef zum Mitarbeiter nicht sagen sollte. Also, was sehr ins Private hineingeht. Was ich sehr, sehr schätze, was ich aber auch so lebe. Ich glaube, meine Mitarbeiter wissen sehr viel von mir, was man vielleicht sonst über einen Chef nicht weiss. Und umgekehrt aber auch. Und das führt zu einem Vertrauen. Das führt auch, dazu, dass man eine Bindung bekommt zwischeneinander und dass es eben nicht ein reines Arbeitsverhältnis ist, sondern dass da Freundschaften daraus entstehen. Und das ist mir immer wichtig, weil wir verbringen zu viel Zeit beim Arbeiten, für das ich einfach am Morgen hier rein will und am Abend wieder raus und will niemand mehr sehen, ja, ich habe in grossen Betrieben gearbeitet, oder dass es so ist. Und das, wenn du einfach nur noch eine Nummer bist und es eigentlich wurscht bist, bist du da oder ist jemand anders da, das ist nicht meine Art, wie ich führen oder geführt werden. Also für mich ist das Menschliche sehr wichtig und das probiere ich auch so zu leben. Ja.
Jetzt habe ich vor, ein Comeback zu geben als Skifahrer. Komme wieder zurück und will mich hier im OIM stark machen. Was erwartet mich hier? Wie läuft so ein Tag ab als Athlet mit Essen, Fassen und Trinken?
Ja, also das ist natürlich, ich kann vor allem von meiner Kernkompetenz reden, aber grundsätzlich ist das natürlich so. Auch das können wir gehen es dann auch zusammen anschauen, ich komme dann erst auch zeigen. Ist eben alles wissenschaftlich basiert. Also die Idee ist wirklich das, was man hier macht, ist nicht einfach irgendwie, wir machen jetzt etwas, wo wir denken, es ist gut. Ich kann das vielleicht anhand von der Ernährung sagen. Es ist nicht so, dass es einfach das Ernährungskonzept OIM gibt. Das gibt es nämlich nicht. Und blöd gesagt, jeder Athlet muss nach diesen Vorgaben jetzt essen, sondern mit den ganzen Tests, die man hier macht. Wir haben ja auch insgesamt 10 Labors im Haus, 5 trocken, 5 Nasslabor, wo man diverse Tests machen kann, wo man schlussendlich immer abgebrochen auf jeden einzelnen Athleten auch kann, schlussendlich schauen, ja, was braucht denn jetzt der? Oder wenn man in der Ernährung etwas verändert oder man vielleicht bei den günstigen Werten sieht, hey, etwas ist vielleicht nicht optimal, dann kann man kleine Schräubchen drehen und dann macht man sogenannte Retests. Also dann schaut man auch, hey, was hat jetzt die Massnahme schlussendlich gebracht in der Ernährung, aber auch im Health-Bereich, im athletischen Training. Und darum ist eine die vierte Kernkompetenz bei uns, ist dann Research and Development, also wirklich die Forschung, die man hier auch betreibt, oder? Dass man wirklich sehr ein gutes Bild bekommt von denen, von einem Athlet oder von einer Person, um auch können, wirklich personalisiertes Feedback geben und schauen, dass er eben vorwärts kommt. Oder? Das ist sicher etwas, was extrem außergewöhnlich ist, was mich auch immer wieder fasziniert. Mhm. Meine Zusammenarbeit ist da vor allem mit der Dr. Joëlle Flück. Sie ist eine ganz außergewöhnliche Person, hochintelligent von der ETH, ist eine Ernährungswissenschaftlerin bei uns. Sie kennt selber auch Marathon, also ist auch sagt mir davon, also der mache ich nicht nachher. Und mit dir zusammen ist wirklich sehr faszinierend, oder wie wir zum einen unsere Produkte, die wir da haben, oder auch die Rezepturen, aber auch mit den Athleten immer weiterkommen und mit dir zusammen auch Sachen zu entwickeln, ist eigentlich etwas, was ich so vorher auf diesem Niveau sicher nicht hatte. Und von ihr lehre ich, wie aber auch meine Mitarbeiter eigentlich auch immer wieder sehr viel. Und der Athlet, vielleicht auf deine Frage zurückkommen, wie ist sein Tag eigentlich die Idee von euch, ist, dass der Athlet alles unter einem Dach hat. Also, er kommt am Morgen hier rein, er kann hier das Morgenessen bei uns, er kann hier in die Schule, wir haben auch ein College im Gebäude, wir haben 120 Schüler, er kann aufs Eis trainieren, er kann, hat vielleicht einen Physiothermin, er hat Testings und so weiter, kann da auch zu Mittag essen, er kann am Nachmittag in Athletikbereich trainieren, er kann in die Turnhalle, hat hier vielleicht mit der Mannschaft ein Training und so weiter. Und wenn er am Nachmittag heimgeht, weil er vielleicht noch eine Freizeit auch noch gerne hätte, kann er sogar von uns auch noch Foodbox mitnehmen. Also sprich, er könnte die Ernährung den ganzen Tag von uns beziehen, wenn er will. Aber er hat eigentlich alles unter einem Dach. Also er muss nicht irgendwie vom einen Standort zum anderen Ort her. Das hat Vorteile für ihn, das ist definitiv so, wo alles sehr nach ist. Kann aber natürlich manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen viel. Also es ist auch etwas, was man manchmal gehört, dass eben der Athlet manchmal schon vielleicht mal ein bisschen raus will. Das haben wir jetzt in dem Sinne auch gelöst, zumindest mit den Campus-Schülern. Also der Campus ist 1,5 Kilometer weiter weg. Mhm. Und das ist eine andere Umgebung dort, auch ein bisschen anderes Feeling. Aber es ist immer noch auch die Ernährung von uns gesteuert. Also die Ernährung so passt immer noch. Aber es ist ein bisschen anderes Umfeld. Und das kommt sehr gut da. Eben schon nur, dass sie hin und her laufen, sind in der frischen Luft. Ja, genau.
Also ich werde zuerst geschult als Athlet, wenn ich mich ernähren sollte, und dann kann ich dann gleich aber selber auswählen, wenn ich dann am Buffet stehe?
Also es ist grundsätzlich so bei uns, also jetzt auf der Ernährung abgebrochen wieder, also das ganze Oim ist eigentlich als Unterstützung gedacht. Wenn man da, viele Leute haben Angst, dass sie von diesen ganzen Testings hören und ja, da wirst du überwacht und ja, was ist, wenn ich etwas nicht erreiche? Mhm. Und das ist falsch und das kann ich wirklich bezeugen. Die letzten 5 Jahre ist es auch immer eine Unterstützung gewesen. Der Athlet tut selber eigentlich entscheiden, was er macht und was er wo, wie fest tut, berücksichtigen. In der Ernährung ist es so, wenn ein Athlet zuerst mal zu mir kommt oder ins Restaurant kommt, dann erkläre ich ihm eigentlich immer, erklären, wie das Buffet aufgebaut ist. Warum starten wir mit dem Rohkost und dann Beilage und so weiter. Oder? Weil ich sage, es bringt dir nichts, wenn ich zwar gesund koche, ohne Alkohol, alles Bio, aber der Athlet hat das Wissen nicht. Darum ist es so ein bisschen das Education, also das Wissen weitergeben. Ist ja wichtig, dass er, am Schluss geht er einfach sonst ein Buffet und schöpft sich nur Teigwaren und tut ein bisschen Weibkäse drüber und sagt so, das ist jetzt mein Essen. Und dann verpufft ganz viel Gutes, was wir ja eigentlich machen. Und darum ist immer so der erste Kontakt, der passiert meistens sogar schon, wenn die Athleten das erste Mal aus euch kommen, anschauen, dass sie mich kennenlernen oder jemand von meinem Team. Und sie sehen, hey, wie wichtig hier eben die Ernährung auch ist und wie wir probieren zu schauen. Wenn du würdest hier diverse Testings machen, unter anderem eben auch mit der Ernährungswissenschaft, die mit dir würde Sachen anschauen, und dann kommst du zu mir, ich würde dich begrüßen und dir mal echt den Aufbau vom Buffet erklären. Würde dich fragen, wie es dir geht und was du vielleicht gerne hast oder vielleicht hast du Herausforderungen, vielleicht sagst du, hey, ich habe viel jemanden bei einem Match ein bisschen Krämpfe oder ich habe Verdauungsprobleme und so weiter. Wenn ich helfen kann, wenn es vielleicht einfach ist, um ein Feedback zu geben, dann machen wir das. Aber wenn es nicht komplex wird oder wenn ich mich auf Glatteis müsste oder würde begeben, dann ist es sehr cool, dass ich eben Joëlle im Hintergrund habe. Und dann würde ich sagen, hey, okay, das ist sehr spannend und du bist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, wo das könnte herkommen. Und dann haben wir einen Chat, ich und Joel, und das geht manchmal wenige Minuten, dann kommt sie schon ab und dann kann man es entweder das Dritte besprechen oder sie bespricht es dann mit dem Athlet. Oder auch, ja, letztes Mal haben wir einen Fall gehabt, wo ein Athlet von einem Tag auf den anderen sich hat vegetarisch ernährt aus einer bestimmten Herausforderung, die er hatte. Und das ist natürlich, da hat er auch kein Wissen gehabt, was das für eine Herausforderung ist. Also wenn ich jetzt kein Fleisch mehr will, darf, muss essen, was muss ich dann schauen? Und dann ist zu mir gekommen, gesagt, Christoph eben vegetarisch. Und dann ist es wirklich 3 Minuten gegangen, ist die Schule zu Agatha gekommen, oder? Wo ein relativ grosser Athlet ist und eigentlich viel Protein braucht jetzt in dem Fall, oder? Und dann läuft man mit ihm eigentlich, also zuerst tut man abklären, ja, warum ist jetzt das? Was ist die Herausforderung? Also, seit Beweggründen, sich vegetarisch zu ernähren. Aber dann auch unterstützen, dass er das noch richtig machen kann. Also darum ist so die nähere Zusammenarbeit oder eben auch das Vertrauen, dass die Athleten zu uns kommen, wenn etwas ist. Es fing ja etwas vom Schönsten hier. Oder eben zusammen entwickeln mit dem Athlet, mit der Wissenschaft und dann eigentlich auch noch mit unserer Kulinarik dahinter, wo dann auch wieder mein Team mich natürlich dort unterstützen.
Also ich höre wieder raus, dass das Zwischenmenschliche, das dir mega wichtig ist, wo du auch irgendwo der Typ dafür bist, finde ich mega schön, wenn es auch umsetzt, wenn jetzt jemand gar nicht will.
Das ist, ich sage dort immer, also wir haben jetzt das Jahr, oder letztes Jahr habe ich zuerst, also die Athleten kommen bei uns mit 16, die starten da mit Trainieren, vielleicht sind die 15, 16-Jährige. Wir haben letztes Jahr das erste Mal einen Input gemacht, in Zusammenarbeit mit dem EVZ, wo wir schon bei der U13 haben wir mal die Eltern eingeladen. Und auch die jungen Athleten, dass sie einfach mal so anschauen können. Und das wäre ja ein mögliches Ziel für sie. Und dort haben wir sie einfach nur mal geschult, wie, was ist das Richtige, das Morgenblöd gesagt. Und was könnten die Eltern daheim ein bisschen schauen und optimieren. Und ich tue eigentlich immer, ja, das der gesagt, wie auch hier die Athleten, ich bin nicht ihre Mutter. Am Schluss, Thema Alkohol oder wenn die ein Bier saufen. Das ist mir eigentlich in Anführungszeichen, ist das egal, wenn ich einen Spieler oder irgendjemanden im Ausgang oder sonst an einem Ort sehe und der trinkt das Bier, ich bin nicht verrückt. Das ist nicht da irgendwie, wo man dann mit Bussen verteilt, überhaupt nicht. Was man hier macht, ist die optimalen Rahmenbedingungen schaffen. Und was jeder Einzelne dann hier daraus rauszieht, das ist dann wieder immer überlassen. Ich probiere sie anzuhalten und ihnen aufzuzeigen, hey, das ist einzigartig, was sie hier haben. Und eigentlich auch das Potenzial, was die Infrastruktur, aber auch die Leute, die hier arbeiten, eigentlich mit sich bringen. Würde ich, wenn das der Athlet voll nützt und sich voll auf das einlädt, bin ich überzeugt, kann es fast jeder weiterbringen. Es gibt vielleicht auch dort Ausnahmen, das ist, wäre auch menschlich. Was er aber daraus rauszieht, vielleicht sagt er, hey, wenn ich im EVZ bin, ist das schon mein Traum, das ist mein Ziel, das ich haben will. Vielleicht sagt er aber auch, hey, EVZ ist ein Sprungbrett, ich möchte in diesen Channel. Und um das zu erreichen, muss ich hier alles nützen. Ich muss mit der Physio, ich muss mit der Wissenschaft, mit der Athletiktrainer, mit der Ernährung mich weiterentwickeln. Für mich ist dort eines der faszinierendsten Beispiele ist der Leonardo Giannoni. Ein Eishockey-Spieler, der jetzt sehr gut spielt in der WM. Er ist 6-facher Schweizer Meister und er ist immer noch hoch motiviert, in jedem Bereich weiterzukommen. Er kommt immer wieder mal zu uns in die Küche oder zu mir oder geht zu der Joel und sagt, was kann ich noch verändern, wo kann ich noch besser werden. Also der hört nie auf und das probiere ich auch den Jungen mit auf den Weg zu geben, sagen, hey Jungs, solche Top-Ausnahmeathleten, die so gut sind, probieren in jedem Bereich, nicht nur in der Ernährung, auch in ihrer Sportart, im Athletikbereich, auch mit Physio immer wieder rauszufinden, aber warum machen wir jetzt das und was kann ich selber dazu beitragen, besser zu werden. Und das probiere ich den Jungen mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht stoppen, dass sie probieren, das Nutzen zu wissen, was hier rum ist, im Moin, um dass sie selber besser werden. Oder? Aber am Ende des Tages ist es ein Spitzensportzentrum, Sie sind da zum Erfolg haben. Sie wollen wahrscheinlich irgendwo mal Weltmeister werden. Und dass die auch die Möglichkeiten haben sie. Aber es wird nicht jeder schaffen. Körperlich, aber vielleicht auch vom Talent her. Und darum ist auch hier, das ist im Happen, das ist auch unser Investor, von Anfang an wichtig, hier eine Schule zu bauen. Damit sie eben nebst dem Sport, der im Fokus ist, auch eine Ausbildung machen. Also sie gehen hier in die Schule, oder? Und das ist eigentlich noch faszinierend hier im Moin, oder? Also, wir beide, wo wir in der Schule sind, der Lehrer hat gesagt, wenn du in die Schule musst, dann bist du trainieren am Abend oder so. Mhm. Und hier ist es gerade umgekehrt. Hier sagt eigentlich der Trainer von der Sportart, wenn du musst trainieren, wenn du Athletiktraining hast, Testings und so weiter. Und am Schluss sagt dann fast der Schüler einem Lehrer, wenn er noch in die Schule kommen kann. Also, wir bauen schon um den Sport herum, aber es ist eben gleich auch wichtig, oder? Das ist im HP wichtig und das ist unterstütze ich zu 100%, dass die Jungen am Schluss so einen Abschluss haben. Ja.
Wie sieht jetzt der Tag von dir aus in etwa, so einem normalen Tag, wenn du da hinkommst?
ich wohne ja bald zu Hause. Ich starte morgen um 6 Uhr hier, das ist vom Vorteil, weil am Morgen ist noch kein Verkehr. Wir haben immer ein Morgens-Meeting, entweder hier oder in der Produktionsküche. Also die Meetings gibt es jeden Tag, wo man das Tagesgeschehen anschaut, wo man manchmal auch schon die nächsten Events anschaut, die nächsten Matches und so weiter. Und dann am Morgen ist für mich immer eine gute Zeit, wo ich meine ganzen Mails und Arbeiten kann bewältigen. Das ist eigentlich sehr eine sehr produktive Phase von mir am Morgen. Und dann relativ schnell für auch diverse Meetings an, Absprachen mit anderen Bereichen von euch. Und über den Mittag, so ab 11 Uhr, ist am Service. Und entweder bin ich hier im Oim oder im Treat und dann kann ich fast nicht mehr ruhig auf dem Bürostuhl hocken. Und dann bin ich gerne draussen, ich habe gerne Kundenkontakt. Ich wollte schauen, dass die alle Freude haben oder halt vielleicht auch Fragen beantworten und so weiter. Und das geht bis etwa um 2 Uhr und dann haben wir am Nachmittag diverse Meetings auch noch halt wieder, wo man halt einfach auch so hat oder Arbeit, die wir haben, Projekte, die wir dran am Arbeiten sind, an den verschiedenen Standorten. Und im Normalfall ist etwa um 3:30, 4 Uhr ist eigentlich mein Arbeitsalltag fertig. Wenn wir Camps haben oder eben Events haben, jetzt als Beispiel morgen kommt dann eben ein ehemaliger Arbeitgeber zu mir mit einer Gruppe und dann mache ich auch Führungen. Mit denen, oder tun die etwas über Sporternährung näher bringen. Und dann kann der Tag auch etwas länger gehen, dass dem Abend auch zwischendurch noch Events sind oder eben mit diesen Konzerten. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe vorher sehr gute Arbeitszeiten gehabt in Sursee. Ich war immer um 2 Uhr fertig gewesen. Ich habe das sehr geschätzt, können um 3 Uhr schon der Body zu sein, selbst am Arbeitstag. Und eigentlich nicht gedacht, dass mir das jemals wieder befriedigt, auch am Abend bis um 10, 11 Uhr arbeiten. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Riesenfreude, ich mache das sehr gerne, auch am Abend mal so Events machen. Konzerte machen und so weiter, mit coolen Musikgruppen, die wir da dürfen haben. Und am Schluss ist auch das eine coole Geschichte. Also das ist dann auch nicht mit den Spitzensportlern, sondern halt auch mit externen Firmen und so weiter. Und es sind immer schöne Momente, die es da gibt. Ja.
Die grösste Herausforderung, also sich Kommunikation kann ich mir vorstellen, unter all diesen Bereichen, mit deinen Standort, Mitarbeiter, Zeit.
Ja, das ist jetzt aktuell dieses Jahr sicher eine Herausforderung. Eben mit dem neuen Standort, mit dem neuen Restaurant, wir haben jetzt dieses Jahr wirklich auch personelle Wechsel. Neue Leute suchen, neue Leute anstellen, das ist sicher ein Challenge gewesen. Oder immer noch, kann man so sagen. Uns fehlt noch jemand, der jetzt eben meine neue Stefa, die im Juli startet. Das habe ich jetzt ein bisschen gemerkt, es hat auch Energie gebraucht. Das hat man mir, glaube ich, auch ein bisschen angemerkt, jetzt gerade im Frühjahr, sagen wir es mal so. Ist aber, glaube ich, verständlich, dass es Zwischentüren gibt. Ich bin jetzt aber felsenfest überzeugt, auch. Wir haben jetzt eigentlich ist wieder eine ruhige Phase, die Saison ist vorbei. Mit dem neuen Standort, mit dieser Produktionsküche, die uns die Möglichkeit gibt, grosse Mengen zu produzieren, auch vom ganzen Arbeitsablauf her, ja, die Küche dürfen mitplanen. Das gibt uns, jetzt schon, auch in Zukunft, mehr Kapazitäten, um einfach auch so ein bisschen die Spitzen zu brechen. Oder von dem her geht es uns eigentlich aktuell wieder gut, nach einem sehr intensiven Frühjahr, ich sage es mal so. Und aus Erfahrung heraus wird jetzt der Sommer mit diesen Camps wieder spannend. Auf das freuen wir uns alle. Das ist etwas Neues für uns, die 4 Wochen so eine Mannschaft anzuhaben, 70 Personen aus Schweden. Sicher auch eine coole Geschichte. Ja.
Was zeichnet dich aus? Was zeichnet euch aus?
Ich glaube, uns auszeichnen, wenn ich mit dem Team starten kann, ist sicher das Hochfachwissen. Also es ist unglaublich. Wir sind 8 Diäten. Das ist eine Zusatzausbildung. Wenn ich sonst andere Küchen höre, die wirklich Mühe haben, Fachpersonal zu finden, auch gute Betriebe, die manchmal Stellen ausschreiben können. Ich kenne jetzt gerade einen Betrieb in Zürich, der eine Stefo-Funktion ausgeschrieben hat und nicht eine Bewerbung hat bekommen. Das ist sicher einmalig, dass ich erstens mal sehr gute Mitarbeiter habe. Ich habe ein junges, dynamisches Team, das viel selber mit Ideen kommt. Ich muss sie gar nicht erst pushen, ich muss sie bald mehr bremsen. Fast wie mein Chef mich manchmal ein bisschen bremsen muss, ich meine Jungs eher bremsen oder zumindest ein bisschen kanalisieren. Also ich muss nicht nach einem Säckchen sagen, hey, komm doch mal wieder, was könnte man noch, sondern das sprudelt bei denen meistens nur, seit das jetzt, machen wir auch Teil Social Media in der Küche selber, wo eine, die Köchin von mir, also die Stefa von der Produktionsleitung, selber einen Social Media Kanal tut bestücken mit Video und so, oder? Und finde ich unglaublich, das können zuzuschauen oder mit Ideen kommt für Events und so. Das ist unglaublich eigentlich so vom Team. Das ist sicher etwas, was uns auszeichnet. Wir sind, wie man auch so schön sagt, auch ein High-Performance-Team. Wir arbeiten lang und gut zusammen. Und wir zeichnen aus. Ich weiß es nicht, das müsste natürlich jemand anderes vielleicht eher sagen, aber ich glaube, was ist meine Aufgabe in diesem, in so einem Team? Ich muss schauen, dass ich jeden Mitarbeiter dort einsetzen kann, wo er gut ist, und ihn dort entwickeln und ihn dort einsetzen. Und das gelingt mir. Ich sehe, was ein Mitarbeiter kann, was er gut kann, was er auch gerne macht. Und ihn dort dann auch fördern, wenn jemand mehr in der Entwicklung ist und vielleicht eher ein bisschen ruhiger ist, dann kann er, ist er halt eher vielleicht in der Entwicklung von einem Produkt dabei, wenn jemand gerne vor Leuten hersteht und genauso gerne schnurrt wie ich, das gibt auch ein, zwei in der Küche, dann soll er halt auch mehrmal Führungen machen oder so Insights machen, und das gibt dann auch wie eine Befriedigung, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo mir liegt, die Fähigkeiten von einem Mitarbeiter zu sehen und auch mit dem können offen über das reden und ihn dort auch fördern, wo es ihm gut geht, und dann wie das Optimale für das ganze Team rausholen. Manchmal klingt es mir besser, manchmal natürlich auch weniger, das gibt es natürlich auch. Also, und ich mache natürlich dort zwischendurch auch Fehler, oder Kommunikation ist immer ein Thema, das zulassen. Aber es ist sicher etwas, das zeigt es auch, wenn man 5 Jahre zusammen ist, wo man sicher gut machen als Team zusammen.
Ja, jetzt sind wir hier in einem absoluten Kompetenzzentrum. Es geht um Leistung. Höher, schneller, weiter. Gibt es in der Küche einen Peak? Oder kann ich mir das vorstellen? Also es gibt ja dann, klar, jeder Weltrekord ist irgendwann noch verschoben worden. Es gibt einige, die sind schon länger her. Da war noch Doping im Spiel und so weiter. Ja. Aber in der Küche, was ist das Gefühl?
Also von uns selber jetzt als Team?
Nein, mehr von der ganzen Entwicklung her. Gut, jetzt kommt KI noch rein, vielleicht nehmen wir das noch wieder dazu. Das hilft sicher auch wieder.
Ich glaube, es hört nie auf, gerade in der Ernährung, es hört nie auf. Soll auch nicht, das ist auch spannend, sich immer wieder neu erfinden. Als Beispiel, wir haben bei uns Leute im OIM, die sich sehr intensiv mit Studien auseinandersetzen. In jedem Bereich, natürlich auch in der Ernährung. Und was ich mache, wenn jemand zu mir kommt und mit einer Idee kommt oder irgendwie eine Aussage macht, dass irgendwie das Produkt verteufelt wird. Das gibt es ja immer wieder. Ja, jetzt ist das nicht gut. Das habe ich schon in den letzten 20 Jahren immer wieder gehabt. Ich weiss, eine Zeit lang hat man den Butter verteufelt und dann hat man
die Besen verteufelt. Das kommen wir mit den Moden, oder? Jetzt kommen auch die Mode-Accessoire auf. Ich denke manchmal so, ja, eben Stretching, ja, nein, und so weiter im athletischen Bereich. Die Küche in dem Fall auch.
Ja, das ist bei uns 1-zu-1 auch so, oder? Wo das verändert, und dann muss man sich mit dem auseinandersetzen. Entweder glaubt man dem einfach blind, oder? Und das ist eben das Coole hier im OIM. Wenn ich so Sachen höre, oder kommen ja viele Leute zu mir und sagen, du hast gehört und wir sollten doch, oder Rapsöl, oder ist jetzt wieder das Thema, das teilweise verteufelt wird, oder dann kann ich zu der Wissenschaft gehen und sagen, hey, das sind Aussagen oder das sind Informationen, teilweise auch vielleicht sogar eine Studie, wenn man dem so kann sagen, wo sie da zitieren. Und ich habe dann Leute mit einem wissenschaftlichen Background aus der Ernährungswissenschaft herauskommt, wo wir so Aussagen anschauen und dem nachgehen, wenn man es nicht vorher schon gemacht hat. Und dann kann man ganz klar sagen, hey, ist etwas jetzt Hand auf Füße, oder warum ist das so, oder sind wir auf dem richtigen Weg? Und so tun wir uns eigentlich immer wieder überprüfen oder überdenken, sagen wir es mal so. Und das darum, es wird nie einfach still bleiben bei uns, oder schon nur mit diesen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, mit diesen Studien, die wir halt hier zur Verfügung haben und bekommen, sehr, sehr spannend, dass man dort eigentlich weitergeht. Aber auch in der Entwicklung von neuen Produkten, aktuell, was wir haben, ist, wenn das letzte eingeführt ist, Kollagen, wo ich sehr faszinierend finde, wie da die Wirkung auch bei den Athleten ist, aber auch bei den Mitarbeitern, die das nehmen, wo wir bei uns jetzt abfüllen, aber selbstständig entwickelt haben. Auch da war vor allem der Dr. Joel Flück natürlich in Charge gewesen. Aber wenn ich jetzt also ein bisschen sehe, was so Produkte wie so können, positive Auswirkungen haben, anhand von der Feedback, die wir bekommen, ist das etwas faszinierend. Also dort werden wir sicher nie aufhören. Wir haben auch andere Sachen, wo wir aber manchmal aus Feedback von Athleten etwas hören, wo sie sagen, hey Christoph, ich habe nach dem Match sollte ich so viel essen, aber ich mag gar nicht so viel essen. Ich will doch lieber schlafen, und schlafen wäre ja auch wichtig in der Regeneration. Oder? Und dann ist das für mich auch immer wieder spannend, die Anfrage oder die Feedback von Athleten nehmen wir dann mit. Gehen wir auch wieder da zu der Wissenschaft schauen, hey, okay, wir haben einen Athlet, der hat die Herausforderung. Wie schaffen wir es, dass er jetzt am Schluss gleich zu seinen Proteinen und Kohlenhydraten kommt? Und dann werden Rezepturen entwickelt, Ideen entwickelt. Und das Coole hier ist ja am Oim, ich habe eine Wissenschaft, die mir dann sagt, hey, eigentlich bräuchte ihr das. Ich habe eine Küche, die kulinarisch mit Jäger bestückt ist, wo mir dann auch Ideen bringt. Und ich habe den Athleten. Also sprich, wir können etwas kreieren in der Küche. Wir können eigentlich am gleichen Tag schon fast, wenn man die Rezeptur abgesegnet hat von der Wissenschaft, zu einem Spitzensportler gehen und dann kann es testen und dann kann schauen, hey, bringt mir das etwas, wie ist die Verträglichkeit, wie ist der Geschmack. Und so können wir unsere Produkte eigentlich sehr schnell und wirklich mit sehr gutem Feedback entwickeln, bis wir dann sagen, hey, jetzt haben wir etwas. Und wenn man das schlussendlich dann sagt, ja, wir tun das der Öffentlichkeit, also wir gehen mit dem raus, wir sagen dem Sign-off, wir tun das in den Webshop einstellen zum Beispiel, oder wir behalten es nur für unsere Athleten, das ist dann auch ein interner Entscheid, wo wir gewisses Wissen für uns behalten oder halt dann auch wirklich auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Sicher etwas Faszinierendes, oder?
Also absoluter Leistungssport, auch in der Küche gehöre ich raus. Inwiefern ist jetzt so die künstliche Intelligenz? Was kann da noch aufgehen?
Künstliche Intelligenz nutzen wir natürlich auch schon. Im Kochen selber vielleicht noch ein bisschen weniger. Ich brauche es vor allem auch so bei gewissen Prozessen manchmal zu überdenken. Sachen, die wir vielleicht selber schon entwickelt haben, mit der KI zusammen das zu überprüfen, neue Ansätze oder dazu zu bekommen, sind wir auf dem richtigen Weg. Man kann es aber auch in der Entwicklung von Rezepturen nutzen wir das manchmal schon. Daheim nutzen wir es manchmal sogar für Foodways. Oder? Du sagst, hast du noch die und die Lebensmittel, machen wir mit dem ein Rezept. Oder? Da kommen manchmal ganz spannende Sachen. Ich nutze es auch zum Unterrichten. Wo man manchmal schon mit Hilfe von diesen Bildern kann zeigen kann. Es ist auch faszinierend, was es dort anfangs gibt. Wie könnte jetzt so ein Gericht aussehen, wenn man gewisse Lebensmittel vielleicht nicht will oder nicht gerne als Athlet? Was wäre das an Rezepturvorschlägen? Der brauchen wir so, ist eigentlich sehr, sehr spannend. Ja, mittlerweile ist es wirklich im Alltag angekommen, KI bei uns. Vom Bestellen von Ideen, Vorschlägen, von Konzepten überprüfen und so. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber dass das eigentlich bei uns, also gerade in meiner Arbeit, ich brauche KI eigentlich täglich, ja, mehrmals, ja, in unterschiedlichsten Bereichen. Ja.
Also jetzt wollte ich da mal in den Genuss kommen. Du hast gesagt, es gibt ein neues Restaurant mit normalen Öffnungszeiten und dann kochen dort die Köche von dir.
Ja, also bei uns ist eigentlich das Konzept so, und das ist seit 5 Jahren, die Basis ist das gleiche, aber es ist alles frisch zubereitet, Bio. Und der Aufbau jetzt vom Restaurant, vom Neuen, vom Restaurant Treat, das ist ja in Cham, im Papierareal, der Aufbau ist genau gleich wie Moim. Also eigentlich der Kunde, der jetzt in das öffentliche Restaurant kann, der kann über den Mittag der essen, ist nur über den Mittag offen, weil am Morgen die Athleten vom Campus dort das Morgen essen und am Abend unsere Nacht essen. Und über den Mittag, musst du auch, wie ich vorhin gesagt habe, kommen die ins Oim über, die da trainieren, die da essen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, oder uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ein Restaurant haben über den Mittag, wo wir nicht brauchen. Und dann haben wir so viele Events bei uns, oder Camps oder Personen, die zu uns kommen, die das Essen hier eben sehr schätzen, die das cool finden, dass man eben mal den Zucker nicht verwendet und nicht alles frittiert ist, sondern dass man eben auch gesund und gut kocht. Hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir probieren das. Wir wollen das Restaurant der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und das läuft jetzt eben seit 2,5 Wochen. Sprich, du kommst dort rein und du kannst täglich eigentlich von 3 verschiedenen Menü wählen. Fleisch, vegetarisch und immer auch ein Special. Das kann mal Fisch sein, das kann mal ein spezielles Stück Fleisch sein. Alles in Bio-Qualität und auch so, dass es zahlbar ist. Das ist immer Bio hat immer das Gefühl, es ist sehr teuer. Das ist immer so hauptsächlich teuer. Oder viel mehr ist es ja nie für gewisse Leute. Und wir haben wirklich probiert, in dem, dass es ein Selbstbedienungsrestaurant ist, wo du selber eigentlich kannst schöpfen. Also da kommt das Fleisch angerichtet über von uns. Das ist portioniert. Dort ist natürlich auch, wo wir ein bisschen den Preis auch ein bisschen steuern darüber. Aber Gemüse, Beilage und Salat kannst du durch selbstständig eigentlich schöpfen. Und so können wir eigentlich, sagen wir mal, ein Buffet-System, ein gesundes Menü in Bio-Qualität zu einem guten Preis auch abgeben. Es wird sehr geschätzt. Die Leute schätzen das. Wir haben auch Takeaway, was sie können mitnehmen im Homeoffice und so weiter. Wir haben jetzt schon nach 2,5 Wochen schon Stammgäste, die täglich zu uns kommen, weil sie eben sagen, hey, Christoph, wenn ich zu euch ins Street komme, kann essen, das sind so zwei USP, die wir haben. Zum einen, ich kann kommen, ich muss aufs Essen nicht warten. Schnelllebige Zeit. Also, das ist halt leider so, ich unterstütze das per se zwar nicht, man soll sich Zeit nehmen fürs Essen, aber Leute, die rein können, kommen, bestellen, selber, also eigentlich bestöpfen und gehen essen und sehr schnell wieder können arbeiten, weil sie halt auch Meetings haben. Und der andere Mehrwert, den sie sagen, und das merken wir hier seit 5 Jahren im Moin, ist, dass sie das Food-Koma, wie ich das nenne, nicht haben. Also wenn du am Schnitt zu Bonfried gehst, gehst essen über den Mittag, machst du am Nachmittag nicht mehr, weil du einfach Mühe hast, müde bist, du musst verdauen. Und bei uns ist alles wirklich fettarm zubereitet. Und wenn wir Fett brauchen, sind es gesunde Fett, gesundes Olivenöl, gesundes Rapsöl. Und das führt dazu auch mit viel Rohkost, viel Gemüse, dass du das ein Sättigungsgefühl hast. Also du hast nie Hunger bei dir, du wirst nie Hunger haben, du isst glaube ich auch gerne gut, oder du hättest nie Hunger bei mir. Und gleich kannst du eine Stunde nach dem Essen trainieren oder du kannst eben wieder arbeiten und du musst nicht zuerst noch für deinen Spaziergang machen, sondern du bist eigentlich leistungsfähig. Und das ist etwas, was uns halt Mitarbeiter hier im OIM sagen, hey, wenn ich da esse, dann lenkt mir das bis weit Abend rein. Manchmal ist sie am Abend fast nicht mehr, weil sie dann sehr viel Rohkost essen und Gemüse essen, also sehr ein langes Sättigungsgefühl auch haben. Was du wirst merken, das ist vor allem dann, wenn wir Camps haben, also wenn wir so fremde Mannschaften ins Haus kommen, Nationalmannschaften, dann tue ich dann am Anfang immer sagen, es kann sein, dass die ersten 2 Tage vielleicht ein bisschen Bauchweh hast oder vielleicht ein bisschen Flatulenzen hast, weil das ist wie wenn du in die Ferien gehst, muss ich manchmal so ein bisschen deine Darmflora auch zuerst umstellen und das ist etwas, was ich immer wieder höre. Ich hatte letztes Mal eine U18-Mannschaft da und dann habe ich wirklich, nach dem zweiten Tag habe ich auch einen Input gegeben, habe eigentlich gesagt, auf was ich schauen soll. Die sind dann eine Weltmeisterschaft gegangen auf Kanada. Und dann habe ich das erste, bevor ich angefangen habe zu reden, habe ich gefragt, wer von euch hat ein bisschen Bauchweh? Jetzt gerade die ersten Tage. Und das ist wirklich ein Drittel von der Mannschaft, der wirklich gesagt hat, muss ich merken, irgendetwas ist da. Also es passiert irgendetwas. Oder eben auch ein bisschen Flatulenzen, die sie haben. Und das ist wirklich, weil sie auf das Mal einfach Gemüse essen, weil sie auf das Mal einfach Rohkost essen, weil sie auf das Mal nicht einfach nur weisse Reis essen, sondern halt einen ernährten Reis essen, der Nahrungsfaser hat. Und, aber nach dem 3., 4. Tag ist das meistens wieder gut. Wenn sie dann nochmal fragen, ist jetzt gut, dann sagen sie, hey, mal, ich fühle mich leistungsfähig, mir geht's gut, meine Verdauung hat sich angepasst. Aber es braucht immer so 2 bis 3 Tage jetzt aus der Erfahrung von den letzten 5 Jahren. Und das wäre bei dir, wenn du zu mir ins Restaurant kommst, vielleicht ja, nach einer Mahlzeit vielleicht noch nicht, aber wenn du sagst, hey, wie wir jetzt auch Gäste haben, die täglich kommen, dann passiert eine Umstellung. Und das ist manchmal noch faszinierend, was das für, wie man das manchmal auch im Körper sieht. Und das ist so ein Beispiel, das ich dort immer wieder bringe, ist vor 4 Jahren, das ist ja hochfaszinierend, das war ja Corona gewesen, wenn wir uns noch daran erinnern. Und Corona hat auch so seine positiven Eigenheiten gehabt, wenn man es nicht denkt. Das Positive ist gesehen, wir hatten dazu mal eine Eishockey-Mannschaft bei uns. Sie sind eine Weltmeisterschaft und die sind 2 Wochen am Stück bei uns gewesen. Also, die haben 2 Wochen am Stück bei uns gegessen. Und die haben am Abend nicht raus dürfen. Die sind am Wochenende auch nicht heim zu den Eltern, sondern die hat man hier, halt geschützt, damit sie sich nicht anstecken. Weil die haben gewusst, wenn sie am Abend zum Schätzen liegen und positiv sind, dann können sie der beste Spieler sein. Ist vorbei, genau. Und da war mich sehr gut dran. Das war für mich ein prägendes Erlebnis gewesen. Ich habe viele gehabt mittlerweile, aber das ist schon eins, wo man geblieben ist. Da ist ein Spieler gekommen, eben so 18, 19, hat sehr schlechte Haut gehabt, sehr viele Bibeli und Pickel. Das hast du ihn wirklich angesehen, oder? Von weitem schon fast, oder? Und da ist 2 Wochen am Stück da gewesen, sich gesund ernährt. Irgendwann ist, also wir haben ja im Oima-Zimmer, also ich kann hier übernachten, die haben damals auch hier übernachtet. Irgendwann ist schnell aus Ragusa und das Red Bull auf dem Zimmer ausgegangen und dann haben sie halt nicht mehr zu essen gehabt. Sprich, sie haben nur noch Essen gehabt von uns, Frühstück, Mittagabend. Und ich kann mich gut erinnern, der ist einmal in die Küche gekommen zu uns, am Ende der letzten Tage. Und der junge Mann, der hat fast brüllt, also der hat fast nichts mehr gehabt. Also du hast innerhalb von 2 Wochen hat sich eigentlich die ganze Haut regeneriert. Also, und das hat niemand mehr müssen Werbung machen für das Essen und dass jetzt vielleicht die Ernährung einen positiven Effekt hat auf den Körper. Du hast im Saal gesehen. Oder, und das ist etwas, was mir geblieben ist, wo sicher die Mannschaft hat das auch gesehen und es ist mir, glaube ich, auch jedem reingegangen und gesagt, hey, sich auch gesund ernähren und auf die Qualität des Lebensmittels schauen, hat auch doch irgendwo Sinn. Es hat nicht nur die Mutter gesagt, du sollst Gemüse essen, sondern es hat auch wirklich eine Bewandtnis drin.
Also vor allem, was wir bis jetzt gehört haben von dir, wie du das Leben gehst, mit Lehren sein, mit der Küche, mit Leistungssport, hat es da jemanden gegeben, der gerne aufgeschaut hast? So ein paar Vorbilder? Jetzt mal speziell in der Küche oder in dieser Profession oder auch sonst im Leben?
Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen sicher meine Eltern, also mein Vater und Sohn. Schon nur, wie er eigentlich immer zu uns geschaut hat als Familie. Er war sicher für mich immer ein Vorbild gewesen. Als Kochen natürlich, zu uns geschaut hat. Ich habe, glaube ich, so ein einzelnes Vorbild habe ich in dem Sinne nicht. Meine Überlegung, und das gebe ich meinen Leuten auch immer weiter, ist, jeder Mensch kann ein Vorbild sein für dich. Ich glaube, wir müssen mit offenen Augen durchs Leben laufen. Und wir können von jedem etwas Gutes mitnehmen und unseren Rucksack hineinpacken, an Fähigkeiten, an Wissen, an Ideen, aber auch an Ansichten, eine andere Ansicht vielleicht auch mal zulassen und so uns eigentlich auch entwickeln. Darum, es gibt nicht das Vorbild, wo ich sage, hey, ich möchte dem nachher eifern oder den finde ich jetzt mega cool und alles, was der macht, ist richtig. Ich glaube, niemand ist da, also auch ich nicht. Aber wir können, glaube ich, allen jemandem etwas weitergeben. Und das, was vielleicht für mich alles gut ist, ist vielleicht für jemand anderes nur ein Teil gut. Aber das ist auch genau die Idee, oder, dass du eine Idee hast, die du schlussendlich auch weiterkommst. Ich sage es mal so im Leben.
Sehr schöne Worte, Christoph. Ja. Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
Nein, ich glaube auch Visionär nicht in dem Sinn. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben sehr gute Leute um mich herum, die mich unterstützen mit Wissen, mit ihren Fähigkeiten, und zwar alle, vom kleinen Koch bis zum, also kleiner Koch ist jetzt ein bisschen respektierlich, also vom jungen Koch bis zum CEO, bis zum COO, oder auch sehr inspirierend für mich, und ein HP Strebel, der da im unser Verwaltungsratspräsident ist, der jeden Tag mit 76 hier rumsäckelt und uns inspiriert. Darum, ich glaube, ich probiere das Wissen um mich herum zu nutzen und das möglichst gewinnbringend für das Team, für meine Köche umzusetzen. Mhm. Also ich bin in dem Sinne nicht innovativ, sondern mein Umfeld ist innovativ. Meine Fähigkeit ist, das Innovative können umzumünzen, dass mein Team damit arbeiten kann und etwas Gutes machen kann damit. Ja.
Welche drei Werte würdest du deinem Umfeld mitgeben, die dir wichtig sind?
Zum einen, aufeinander schauen, sicher das Soziale, nicht egoistisch sein, sondern halt auf sich und auf das Umfeld, auf Menschen schauen und jeder gleich zu denken. Ich sage immer, ob ich jetzt einen Genoni vor mir habe, der Weltstar ist oder zumindest ein Schweizer Star ist, oder ob ich jetzt aktuell bin ich mit einer Schulklasse dran, von neuem das Getränk entwickeln mit 16, 17-jährigen Jungs und Mädels und ich habe eine Riesenfreude an denen und ich glaube, wir müssen zu allen Respekt haben und von jedem Respekt haben. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nichts mit der Stellung von so einer Person zu tun. Sicher etwas, was ich wichtig empfinde. Dass wir alle probieren, gleich zu behandeln und Respekt zu wahren. Leidenschaft, dass das, was man macht, gerne macht, ist mir etwas, was mir sehr wichtig ist. Weil wenn du etwas machst und schießt ja, das zu machen, dann wirst du am Schluss auch nicht erfolgreich. Das ist frustrierend für dich, wie aber auch für dein Umfeld, für deine Kunden. Und wenn du das Glück hast, das gefunden zu haben, was dir wirklich gefällt im Leben, was du gerne machst, sei das Hobby oder auch Arbeiten, oder vielleicht ist es irgendwann noch beides, dann wirst du erfolgreich sein und dann geht es dir gut im Leben. Es gibt dir ein Vertrauen, du kommst eine Wertschätzung über, Leute haben Freude an dir und wenn du so kannst du das Leben durchlaufen, dann hast du, glaube ich, schon mal Glück gehabt. Ja. Und vielleicht noch das Letzte, dass nicht probieren, alles von einem Tag, sei das in der Ernährung, aber auch sonst, ich weiss nicht, wie du das mit deinen Leuten machst, aber nicht probieren, wenn man etwas Neues hört, alles über den Haufen zu werfen, sondern vielleicht schauen, ja, was kann ich verbessern und einen kleinen Schritt machen. Ich mache das in der Ernährung so, wenn ich tue ihnen nicht sagen, hey, du musst von einem Tag auf den anderen so essen, wie wir jetzt das hier machen, sondern auf einen Kunden oder auf einen Athleten oder auf einen Menschen zu hören und schauen, was sind vielleicht Probleme, die Herausforderungen und mit kleinen Sachen. Mal es zum Morgen essen oder vielleicht mal eben mit einem Produkt oder so. Aber meistens braucht es gar nicht von dem Speziellen, sondern eher mal mit den Basics anfangen, bevor man schon mit irgendeinem Sportnahrungsprodukt anfängt. Und mit kleinen Sachen. Also kleine Schräubchen drehen, da hat man Freude dran. Man merkt da vielleicht auch einen Effekt. Was hat jetzt das, wenn ich auf das Mal zu morgen esse? Was hat das für einen Effekt auf den Körper? Das gibt Vertrauen in die Massnahme oder in den Wechsel und führt dazu, dass ich vielleicht dann bereit bin, etwas anderes noch zu ändern. Und wenn ich alles von einem Tag auf den anderen ändern will, dann vielleicht hat die etwas einen positiven Effekt gehabt, etwas anderes hat einen negativen Effekt gehabt und am Schluss weiss ich nicht, was und dann bin ich frustriert und gehe wieder in die alten Muster zurück. Oder darum sich selber Zeit nehmen für eine Veränderung im Leben und nicht wollen von einem Tag auf alles über den Kopf stellen.
Ja, also mir helfen da einfach die täglichen Routinen. Also ich bin bis jetzt immer jemand gewesen, auch früher im Skifahren. Wenn es darum ging, etwas technisch zu verändern, dann sind das immer mehr progressive kleine Schritte gewesen. Und dann gibt's einige, die haben diese Sprünge gemacht und dann sind sie vielleicht wieder so retour und bei mir ist es einfach immer ein bisschen vorwärts gegangen und so. Ich glaube, da helfen mir wieder Routinen dazu, wo dann eben einem irgendwo, wenn es ja dann physisch gemerkt, hilft es auch wieder mental, emotional und dann kommt der Kreislauf, dann trillt er gegenüber. Genau, man darf es aber auch mal Plateauphase geben, ganz klar, um das Ganze integrieren und irgendwann ist es dann wie normal, oder, dass das einfach dazugehört. So eine Routine wie beim Essen. Also mittlerweile habe ich mein Porridge am Morgen. Genau. Fast immer, heute nicht. kommt noch ein Löffel Protein rein. Ja. Und ja, dann gibt mir das dann auch ein gutes Gefühl. Und eben, dann hilft es mir nicht nur physisch, der Verdauung im Körper, sondern auch mental.
Mental.
Und,
dann ist das so. Also ist auch eine Philosophie von mir, etwas, was ich allen Leuten oder auch meinen Leuten immer sage, ist ja, in der Ernährung, hört auf niemanden, auch nicht auf mich, und hört nicht auf TikTok oder auf irgendwelche Dokus auf Netflix, sondern probiert wieder ein bisschen auf euren Körper zu hören, oder was euer Körper hat den ganzen Tag mit euch. Wenn ihr müde seid immer, oder den Krämpfe habt, Verdauungsprobleme habt, Haarausfall, schlechte Haut, weiss nicht über was. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich kann auch jedes Körpersignal mit der Ernährung positiv beeinflussen, oder? Aber es ist ja verrückt, dass viele manchmal gar nicht mehr wissen, was es alles für Körpersignale gibt. Ich habe Personen kennengelernt, die über Jahre durchgefallen haben. Ich habe einfach das Gefühl, das sei einfach richtig. Oder Durst, das ist ja etwas ganz Einfaches. Du und ich wissen, haben alle schon mal Durst gehabt, aber es kommt denen Leuten nicht in den Sinn, dann zu trinken. Dann haben sie irgendwann trockene Mund, dann kommen sie Kopf über und haben immer noch Durst. Das ist manchmal ganz banal, oder? Das ist eigentlich das, was ich Personen, die mich kennenlernen, näher bringen, sagen, hey, hört auf euren Körper. Der redet mit euch und wenn ihr halt nicht wisst, was es für ein Zeichen ist, dann könnt ihr mich auch fragen oder tut mich schlau machen, aber tut mich nicht einfach mit dem abgeben und sagen, ja, das ist jetzt auch durchfahren, das muss jetzt auch einfach so sein, das ist auch echt bei mir normal. Nein, das ist nicht normal.
Absolut. Also es gebe ich immer mit, hey, dass wenn jemand mit Schmerzen kommt und sagt, hey, was ist das Gefühl, wenn er mal rauswitschst, in Vogelperspektive, was will er jetzt dein Knie sagen? Genau. Er sagt das immer wieder das Gleiche. Und jetzt will er helfen. Also der Schmerz ist eigentlich eine Hilfestellung oder eine Hilfe schreien willst. Dann geht es halt vor allem auch ums Bewusstsein. Und viele leben mittlerweile, haben uns auch ein bisschen von unserer Natur irgendwo abgekoppelt. Wir sind stark im Kopf, wir sind stark in den Medien, wir sind stark im Aussen, wir sind nicht mehr in der Zukunft und dann spürst du dich natürlich auch weniger. Und dann geht es irgendwo ins Unbewusste rein und einfach mal wieder dir bewusst werden, hey, für das muss es auch gewisse, braucht es mal eine gewisse Stille. Eben, wo man sich muss erlauben. Ja. Schon allein das ist schwierig. Ich habe letztes Mal ein Speech gehabt in einer Kantonalbank und dann ist es im Moment um Stille gegangen und dann ist noch das Feedback gekommen von jemandem und gesagt, hey, was ich jetzt mit dieser Übung will bezwecken, sie werde nur viel unruhiger, sie will jetzt da raus und das war mega spannend gewesen, oder? Dass wir das gar nicht mehr lernen, einfach mal auch die Langeweile auszuhalten, hey, es dürfen mal nichts laufen, ah, okay, jetzt kommen all die Stimmen und die wollen die rauszehren, weil wir süchtig sind, ja. Nachdem wir müssen, next.
Genau, ja.
Das ist so das spannend, da fließt das ja auch wieder rein.
Ja, genau. Ja. Es ist, glaube ich, einfach heute so in dieser Leistungsgesellschaft so. Man hat aber auch das Gefühl, ich muss es leisten, es darf mir niemand helfen. Und ich bin doch ein starker Mensch. Und man hat sofort das Gefühl, wenn ich das selber nicht kann, bin ich etwas weniger wert. Und eigentlich wäre, es gibt doch nichts Schönes, als einem Menschen helfen. Finde ich. Ich probiere, jeder Mensch, der etwas Hilfe hat von mir, es gibt ja auch ein gutes Gefühl, wenn du jemandem kannst helfen. Und darum ist es doch im Umkehrschluss, wäre es doch eigentlich so, eine Hilfe anzunehmen von irgendjemandem, ist doch etwas sehr Cooles, oder sehr Schönes. Also ich sage, hey, ich brauche Hilfe, ich bin an einem Ort, vielleicht ein Problem oder so, und dann gibst du in dem Moment durch eine andere Person die Möglichkeit, dir zu helfen. Und wenn ich mir eigentlich dann denke, der tut jetzt das gut. Oder weiss, dass er mir etwas Gutes hat. Aber das macht man nicht. Wir haben das Gefühl, man muss immer alles selber können und selber überall schon top sein und keine Hilfe annehmen. Das ist nämlich leider sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass uns die Natur und wie soll ich sagen, das wird uns auch wieder in die andere, das Pendel wird wieder in die andere Richtung schwingen, da bin ich ganz sicher, dass wir da schon relativ weit im Ecken aussen sind. Apropos in die andere Richtung, wir gehen mal noch kurz ein bisschen auf deine Privaten aus, respektive nichts mehr voran, dann gleich auch wunder, was das für einen Einfluss hat auf deine Küche. Du bist auch unterwegs, reiserisch, bist gern wirklich am Reisen. Mhm. Wo bist du gewesen und hat es einen Moment gegeben, wo du können, hinter die Kulisse schauen hinter, oder in die Küche? Was hast du da mitgenommen? Oder ich lasse dich zuerst reden.
Ja. Also ich bin auf jedem Kontinent schon mal dürfen gehen. Da ist auch meine Ex-Freundin auch die Schuld dran, mittlerweile eine von meiner besten Freundinnen. Also wir haben einen sehr guten Kontakt, sie kommt sogar immer noch mit mir reisen. Sie war immer das Reisenviertel gewesen und hat mich überall mitgeschleift. Ich bin manchmal schon selber gegangen, ich bin in der Mongolei gewesen, habe dort hier eine Weiterbildung gemacht. Ich liebe Asien per se. Ich bin letztes Jahr 4 Wochen in Indonesien gewesen. Ich werde das Jahr auch wieder gehen, vielleicht auf die Philippinen. Und ich schaue auch hinter die Kulisse. Ich finde das faszinierend. Ich kann mich noch gut an eine Geschichte erinnern, als ich das erste Mal auf Lombok war, hat der einen gekocht und dann hat das ein Bami Goreng, da wären ein paar, die mir jetzt gehören, lachen, weil die Geschichte kennen sie vielleicht, aber ein Bami Goreng gegessen und ich habe gedacht, das ist unglaublich, ja, das ist fast in Mühe explodiert, so fein ist das gewesen, wie er das gemacht hat und ich bin am Strand gewesen, dass der gegessen und dachte, ich wollte wissen, wie er das macht. Mhm. Und er hat das wirklich in einer Wellblechhütte innen gemacht, 2 auf 2 Meter. Ich bin dann zu ihm gestanden, habe das geschaut und habe das probiert zu machen und wie, was braucht er für Gewürze und wie tut er das herstellen und mittlerweile ist das eines von unseren Lieblingsgerichten im Kollegenkreis, also lassen wir das zwischendurch auch mal machen bei uns, aber ich komme es natürlich nicht so her wie er, keine Chance, aber gleich ist das, probiere ich zu machen, machen wir ja auch bei uns zwischendurch, eines von unseren Lieblingsgerichten im Oim ist Tomkagei. Mhm. Das ist ja sehr feine Suppe mit Galgant und Geflügel. Und das ist auch etwas, was ich natürlich auf der Reise mal kennengelernt habe und gesehen habe. Und es ist immer noch lustig, wenn du das, wenn ich das hier zum ersten Mal gemacht habe im Oim, was das zum ersten Mal gegeben hat, ist auch schon die Source übrigens so gesehen, dann die Leute immer so, was ist das und so. Und mittlerweile kommen wirklich vom kleinsten, von den jungen 15-, 16-jährigen Athleten bis zu den alten, ja, wann gibt es wieder eine feine Suppe? Und das ist nicht die Rübensuppe, das ist eben die Tomkagei, die ich einfach super finde, oder? Und das probieren wir schon, eben so Gerichte, dass wir die zurücknehmen. Das tue ich aber auch meinen Köchen sagen, hey, wenn ihr im Ausland seid oder egal wo, kommt mit Ideen zurück, kommt mit Sachen zurück. Und das tun wir eigentlich immer wieder, also das ist nicht nur meine Idee, lange nicht, sondern da eigentlich, das ist, glaube ich, einfach im Naturell von einem Koch. Also ein Koch, der im Ausland ist und einfach nur isst und sich nicht überlegt, was jetzt das, für Lebensmittel. Jetzt gibt es einen Koch, der war in Peru, der ist retour gekommen und der ist fast übergefallen, fast nur von den verschiedenen Kakaobohnen, die es dort gibt und von den verschiedenen Maissorten, die wir ja in der Schweiz nicht viel haben. Oder? Und jetzt ist natürlich dann meine Aufgabe wieder, die Ideen, die Inspirationen, ihm einfach mal zu sagen, hey, jetzt kommt mit Ideen und jetzt machen wir ein Rezept und das in unseren Alltag einbauen. Aber ich probiere das, also das ist, glaube ich, im Naturellen für den Koch, so die Kulinarik in anderen Ländern zu sehen. Also das ist einer der Gründe, warum ich reise, zu essen.
Mhm. Mhm. Wo darfst du es nennen, wo du sagst, dort habe ich mal gehört, dort gibt es sicher kulinarisch noch etwas zu entdecken.
Da wieder, ich habe einen, auch schon ein bisschen eine Mischung wieder vom Team, von der Zusammenarbeit, mein ehemaliger CEO, wir sind Freunde geworden, der hier im Oim gearbeitet hat. Ich habe manchmal mit ihm zusammen gearbeitet. Er hat ein Haus in Kenia. Und wir haben immer noch guten Kontakt. Und ich bin in Afrika nur auf in Ägypten gesehen. Von dem her kenne ich das noch viel zu wenig. Und auch von der Patrizia, die du auch kennst, wenn ich von Namibia höre, Kenia höre und so, ist jetzt das sicher so die nächste Region, wo ich gerne würde, auch dort zu essen. Sehr faszinierend. Die afrikanische Küche, schon nur wie man isst dort. Etwas, was mich sicher jetzt in die Zukunft dreht. Ja.
Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Bali mit der Freundin und also es war so fein und das Geile war einfach, dass du gehst dort bestellen, musst halt ein bisschen Zeit nehmen, aber das sollte ja drinnen liegen in der Ferien. Und dann fährt jemand mit dem Roller weg und dann weisst du genau, jetzt müssen sie noch irgendetwas holen, oder? Mhm. Und dann geht es ein Moment, aber es ist einfach alles frisch. Natürlich haben sie alles wirklich vor dem Haus dort von der Vegetation her, die müssen gar nicht, die kann alles Zeug, braucht es auch nicht, oder? Ja. Sie haben ihr Zeug vor Ort und das ist schon, das ist so fein gewesen. Aber ganz einfach, so Garlic, das ist gewesen, Grövete in einem Knoblauch.
Ja, ja.
Auch das Gemüse, ist immer Weltklasse gewesen. Immer einfach frisch, ja. Noch gewisse, also al dente, wie sagst du, Gemüse anders wahrscheinlich. Das ist schon wieder ein Erlebnis gewesen, wenn du wieder hier bist und in die Restaurants gehst, jetzt bei uns in der Region, und du merkst einfach, hey, es ist fast nichts mehr ausgemacht. Es ist wirklich, eigentlich ist es überall das Gleiche. Das ist schon ist krass, finde ich tragisch.
Ja, ich hatte in Bali auch so eine schöne Geschichte gehabt, oder auf der Gilis, wo ich gesehen habe. Mhm. Und da musst du unbedingt tauchen. Der Gado Gado nennt sich das.
Gado Gado haben wir auch gesehen. Habe ich nie ausprobiert.
Hast du ausprobiert?
Ja. Nein, eben nie, aber ich habe es immer gesehen auf der
Rest. Ja, das ist unglaublich. Und zwar, da ist eine Frau, die hat so einen Wäschzuber auf dem Kopf gehabt. Und die ist im Strassenlager, also ein riesiger Wäschzuber, wie man das noch kennt, auf dem Kopf gehabt. Und dann hat sie aber gesagt, sie sei Gado Gado. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich schon gedacht, wo hat sie echt das? Und dann hat sie den Wäschzuber abgenommen und die hat die ganze Küche eigentlich in diesem Wäschzuber gehabt und hat eigentlich das Gericht komplett mir auf der Strasse vor mir eigentlich zubereitet. Da hast du noch das Teller bekommen, was du beschlossen hast, können essen, was so mit einem Reissteak war. Und du hast einfach gegessen von Hand, du hast einfach alles gezeigt. Am Schluss hast du keine Reste, nichts, kein Papier, einfach gegessen und es ist wunderbar. Gado Gado ist unglaublich. Das ist auch etwas, was ich hier gerne machen würde, aber es ist halt rein optisch so eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so, wenn man es auf den ersten Blick sieht. Aber unglaublich fein, ja.
Es wär in Anführungszeichen so einfach, oder? Eigentlich. Ja. Wie gehst du denn jetzt vor, wenn du selber etwas kreieren willst? Gibt es Momente, wo du sagst, jetzt wollte ich wieder, jetzt habe ich etwas im Kopf, es sind ein paar Bilder rum, gibt es ein Rezept, wo du sagst, hey, so gehe ich vor, wenn ich etwas in meinem Herzen trage, es sind ein paar Bilder rum, eine Vision, und ich die will dann in die Tat umsetzen.
Ja, auch in letzter Zeit sind wir wirklich eher dran, auch im Nutrition, also unsere Sportnahrungsprodukte zu entwickeln und das vorwärts zu treiben. Und ich habe da auch ein bisschen Regeln mitgenommen und also ein bisschen unsere Produkte mal also ein bisschen zum Anschauen. Aktuell, ich habe wirklich sehr gute Köche und die sind vor allem jetzt eher mit neuen Gerichten, wo sie eben die Aufträge von mir bekommen haben. Und ich habe den Fokus aktuell eher ein bisschen auf unsere Regeln, wo ich eine ganz gute Mitarbeiterin habe, die mich dort unterstützt, aber halt auf der Verpackung. Also wir machen ja alles bei uns selber. Also es ist auch wieder etwas für mich Faszinierendes, also das Produkt nicht nur zu machen, das Rezept zu entwickeln, sondern am Schluss bis zu der Verpackung, bis zu der Deklaration eigentlich alles dürfen selber mitbestimmen oder sogar zu bestimmen. Und das ist jetzt etwas, wo ich den Fokus drauf lege. Oder auch so ein Mangoschell, den du da jetzt siehst. Und jetzt sind wir wieder der neuen Sorte Maroni dran. Und dann ist immer so ein bisschen für mich auch wieder da die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, das entwickeln. Und da, hey, wie wird so etwas, wie kann man so etwas in Bioqualität zubereiten, aber in der gesunden Version, ohne Zucker, ohne Konservierungsstoff, einen Athlet können geben und hat dann auch Freude dran. Und das ist für mich so ein bisschen der Ansporn, den ich habe, vielleicht etwas, das möglichst nach dem bleibt, was meine Großmutter gemacht hat, wenn sie so einen Auftrag bekommen, aber gleich auch das Neue, die Wissenschaft in so ein Produkt reinzugeben, unser Fachwissen reinzugeben, das am Schluss eben auch einen Mehrwert hat für einen Athleten. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich gehe immer, entweder komme ich Inspiration über, aber aktuell ist es fast eher so wie ein Bedürfnis von einem Kunden, von einem Athleten. Mhm. Und dann so wie aus dem aus etwas kreieren, was ihn am Schluss weiterbringt. Ja.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal rausswitchen, was für Visionen leben noch in dir? Wo sagst du, das möchte ich dann mal noch irgendwie auf PS auf die Straße bringen in diesem Bereich?
Aktuell haben wir jetzt von der Infrastruktur her sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben die neue Küche bekommen, die haben wir Anfang des Jahres bezogen. Und jetzt eigentlich dort, wo ich in den nächsten Monaten oder Jahren werde Zeit investieren, auch wenn ich dann meine neue Stefa bekomme, ist wirklich rausgehen. Wir haben aktuell wirklich Erfolg mit Physiozentren. Das ist wirklich, hätte ich nie gedacht. Wir sind ja eigentlich ein Sportzentrum und wir stellen Sportnahrungsprodukte herstellen. Und aus einem Zufall heraus haben wir ein Physio-Event gehabt mit einer Softwarefirma und einem sehr fortschrittlichen Physio, von Ralf Senn. Wir haben hier ein Event durchführen im Moin. Und aus dem muss es jetzt wirklich coole Zusammenarbeit mit diversen Physiozentren entstanden, die das schätzen, was wir für Produkte herstellen, die sagen, hey, kein Zucker, kein Bio, also alles Bio. Und das ist jetzt alle dort, wo ich merke, hey, unsere Produkte muss man erklären. Ich habe das am Anfang vielleicht mal kurz gesagt. Es ist nie gut, wenn man das Produkt muss erklären muss. Wenn man es aber erklärt bekommt und dann den Mehrwert dahinter sieht, dann haben wir Erfolg damit. Und das ist jetzt etwas, was ich in einem kleinen Rahmen, wir werden nie ein multinationaler Konzern werden mit diesen Produkten. Das ist überhaupt nicht unsere Vision. Aber coole Zusammenarbeit mit coolen Physiozentren oder auch sonst mit Personal Workouts, wo wir auch zusammenarbeiten haben, in Bar, in Cham und so weiter, wo ich glaube, ja, mit Leuten, die das schätzen, die Qualität schätzen, wo wollen wissen, was in diesen Produkten drin ist, das. Also ich würde gerne ein bisschen mehr wahrscheinlich so richtig rausgehen. Das liegt mir auch, aber ich rede gerne und ich weiss genau, wie die Produkte hergestellt wurden. Also ich kann dir die Zutaten sagen, ich weiss genau, wie die Entwicklung ist gesehen und so glaube ich auch einen potenziellen Kunden auch zeigen oder was ist der Mehrwert. Oder ich mache auch vor Ort auch Schulungen mit den Kunden von diesen Physiozentren und dann kommen sie auch ins Gesicht über. Ich gehe manchmal sogar extra mit den Kochleuten, dass sie sehen, hey, da ist ein Koch, das ist nicht einfach ein Aussendienster, wo man etwas verkaufen will, sondern der hat das mit seinem Team selber entwickelt. Und ja, und dort glaube ich, das ist ein bisschen dort, wo ich jetzt ein bisschen die PS, die wir haben, wie du so schön gesagt hast, auf den Boden bringen. Wir haben Kapazität jetzt von der Infrastruktur, wir haben die Möglichkeit von unserem Verwaltungsratspräsident vom HBR, dass er uns da unterstützt, dass er hinter uns steht und sagt, hey, Mann, wir dürfen rausgehen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt dafür auf eine grosse Werbekampagne rufen und es ist nicht die Idee, dass wir in Detailhandel reinkommen, also am Stand heute sicher nicht, sondern eher punktuell coole Betriebe, coole Zusammenarbeit aufbauen.
Cool, sehr cool. Wenn es dann mal wirklich cool wird am Schluss, kühl, wenn man dann so, wenn dann kurz bevor der Löffel abgibt und ein Lunchböckchen darfst füllen mit drei Sachen, was würdest du mitnehmen? Ins nächste, was auch immer, Leben?
Ich glaube, es gibt nur etwas, ich habe mir das überlegt, oder ich, die Erinnerungen. Und zwar für mich wäre etwas vom Schlimmsten, was noch passieren könnte, ist, glaube ich, so Alzheimer. Wenn ich irgendwann so viel Schönes dürfen lebe in meinem Leben, coole Bekanntschaften machen, viel lernen, viel sehen, Länder essen und so weiter. Wenn das einem genommen wird, finde ich das etwas Schlimmes. Ist natürlich jeder Tod hat irgendwo durch seine gewisse Tragik. Wenn ich etwas mitnehmen könnte ins nächste Leben, dann wäre es die Erinnerung an die Menschen und die Sachen. Wahrscheinlich auch schon alles, glaube ich, alles andere würde ich auf mich zukommen. Wenn ich etwas mitnehmen könnte, das wäre schon viel, glaube ich, für mich. So, das ist eigentlich ein Geschenk, was wir da dürfen haben und erleben und die lustigen Momente und so. Wenn ich müsste wieder bei Null starten, wäre sicher auch cool. Aber wenn ich noch das vordere Leben zurückdenken, etwa ein, zwei Sprüche von meinen Köchen, dann hätte ich sicher Freude.
Was würdest du noch für ein Zitat mitgeben, wenn du eins rum hättest, wo dich inspiriert, wo immer wieder irgendwo ein bisschen ins Gedächtnis oder vielleicht ist es sogar irgendwo aufgehängt?
Ja, letztes Mal etwas Schönes gehört, also schon länger etwas, was ich cool gefunden habe von einem deutschen Politiker. Ich weiß aber nicht, ob es von ihm ist, das Zitat, ich glaube nicht, auch er hat es zitiert. Und zwar, Gott gibt mir Kraft, die Sachen, die ich verändern kann, zu verändern. Gott gibt mir die Weisheit, oder gibt mir, besser gesagt, Gott gibt mir die Energie, die Sachen, die ich nicht verändern kann, zu ertragen. Und Gott gibt mir die Weisheit, die beiden Sachen voneinander zu unterscheiden. Mhm. Das finde ich eigentlich etwas Schönes. Also die Sachen, die wir können verändern können, dann tun wir doch die verändern. Aber wir können nicht alles. Wir können den Menschen gegenüber nicht verändern. Wir können nur uns selber verändern und am Ende des Tages immer schätzen, was wir haben. Es gibt so, das ist etwas, was mich immer ein bisschen triggert, wenn man das nicht mehr schätzt. Egal, beim Arbeiten, aber auch in der Freizeit, auch im Partner ist auch immer wieder etwas. Also, dass man irgendwann nicht mehr sieht, was man eigentlich am Gegenüber hat. Oder? Und eigentlich ist das sehr tragisch, wenn ich das manchmal ein bisschen mitbekomme, was für Probleme rum sind. Also, das Gegenüber und das eigene Dasein schätzen.
Danke vielmals, Gregor. für deine Kreativität am Herd und am Mikro. Merci für den Einblick.
Danke dir.
Merci für den Einblick in eine nicht, ja, sag mal, alltägliche Küche und irgendwo gleich. Und was da alles noch dazugehört, mega spannend gewesen. Gibt es noch eine kurze Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja.
Können wir die gut essen? Das ist mal leise, sage ich jetzt.
Können wir die gut essen? Immer Schleifwerbung machen.
Das darf sein.
Nein, ich glaube, wenn Sie jetzt wieder zurückkommt zu der Ernährung, seid motiviert, hört nicht auf. Und mit kleinen Schritten probieren. Etwas im Starten, dort mit dem Porridge oder mit dem Birkenmüsli an. Das ist meistens schon das Einfachste, was man machen kann, was man gut kann für unterwegs mitnehmen. Und dann hat man schon Energie am Morgen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man positiv und eben mit guter Laune den Tag rein startet. Dann ist meistens der Rest vom Tag dann auch besser, als wenn man halt vielleicht hungrig und gleich genervt durch den Tag durch muss am Morgen.
Richtig. LinkedIn, Insta, Facebook findet man mehr über dich und natürlich auf der Homepage, der Webseite oim.ch. Der Flow im Podcast gehört ihr nicht nur zu allen Mahlzeiten, sondern auch auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcasts, Spotify und YouTube. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternli, kurbelt den Algorithmus an und immer für ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, jedoch das Empfinden haben, dass unsere Worte und Energien Wirkung zeigen, unsere Geschichte und Vision euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen, am einfachsten via Twint auf 079 405 29 45 und vielleicht einen kurzen Vermerk. Dafür danke ich von Herzen. Nochmal danke, Christoph. Und dann kommen wir zu unserem traditionellen Schluss und kochen zusammen Flow in me and
Flow in you.